Herzlich willkommen bei Trekkipedia, unserer dritten Folge. Wir sind
Peter
und Tanja. Hallo.
Moin Moin.
Heute sprechen wir, wie gesagt, in der dritten Folge über die Trill. Das wird sehr spannend, denn Discovery hat jetzt auch schon vorgelegt. Wir sind ein bisschen später dran mit unserer Folge. Ich hoffe, dir geht's soweit wieder gut. Mir auch. Wir haben eben schon zusammen etwas gehustet.
Ja, genau. Wir haben uns warm gehustet. Nein, genau. mir geht's schon einigermaßen. Heute ist der erste Tag, wo es wieder gut wird. Und ich klopfe auf Holz. Es wird besser werden. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch schön, oder? Dann trifft man sich zur verabredeten Zeit und hustet erstmal eine Runde zusammen und dann geht's los.
Fast eine Stunde.
Andere Leute treffen sich zum Lachen.
Genau.
Und das machen wir ja quasi jetzt auch. Jetzt geht's los mit Lachen. Genau. Bevor es richtig losgeht, gucken wir einmal noch zurück auf die Folge 2, auf unsere Bewegt-Folge. Da haben wir sehr viel über das Beam, aber auch über andere Möglichkeiten gesprochen, wie man sich ohne ein Schiff oder auf einem Schiff bewegen kann. Und das möchte ich noch kurz nachreichen, insofern, dass du zum Beispiel sagtest beim Beamen etwas zum Thema Luftaustausch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst so richtig verstanden, was du gemeint hast, als ich die Folge dann später gehört habe. Also wenn ich es nochmal wiederholen kann, ich glaube, du meintest, der Beamstrahl, der ja quasi so ein, also da haben wir den ringförmigen Eindämmungsstrahl, also es wird so ein Zylinder quasi optisch dargestellt. Und dass quasi all die Luft mit der Person darin an den anderen Ort transportiert wird und wahrscheinlich, und das meintest du wahrscheinlich mit Austausch, dieser Zylinder, der dort eigentlich am Zielort wäre, quasi aufs Schiff transportiert wird.
Genau, also das wäre ja möglich.
Das direkt zurückzuschicken ist eigentlich unlogisch, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen. Weil es geht ja darum, dass eben diese Materie, die hier vor Ort ist, umgewandelt wird in Energie und dorthin gestrahlt wird. Aber von dort nimmt man jetzt nichts im Austausch zurück. Aber also mir war, das meinte ich mit Rändern, als ich sagte, manchmal ist es ein bisschen unsauber und dann kommen dann vielleicht auf dem Boden eben zum Beispiel eben in dieser einen TNG-Folge ein bisschen Stroh mit. Und das liegt dann, oder ein bisschen Erde oder Sand oder so, das liegt dann auf der Transporterplattform.
Ja, das ist ja aber ein bisschen mehr als nur ein bisschen unsauber, ne?
Ja, naja, in den Schuhen war es dann, ist es gescheitert mit dem Rändern. Aber das meinte ich, dass eben die Außenhaut der Person quasi als Grenze benutzt wird und nicht der ringförmige Eindämmungsstrahl, also nicht, dass der komplette Zylinder und alles, was sich darin befindet, ausgetauscht oder halt runtergebeamt wird oder weggebeamt wird, sondern eben tatsächlich nur die Person, also deren Außenkonturen abgetastet werden.
Das heißt Außenkonturen auch, weil wir das ja hauptsächlich nicht primär verschließen können, auch Innenseite der Lunge. Das heißt, die Luft in der Lunge wird nicht mit transportiert. Nein, das ist halt schon fraglich, ne? Aber wir wissen es halt einfach nicht.
Also ich gehe davon aus, dass die Luft mittransportiert wird.
Ach, da wird die Luft plötzlich mittransportiert. Das ist ja sehr selektiv von dir, Tanja.
Ja, die Nasenlöcher, die werden dann einfach mitgerendert. Also da wird dann gedacht, ach, das machen wir mal großflächig zu und deswegen passieren dann wahrscheinlich an den Füßen zwischen den Zehen auch so Geschichten mit dem Stroh oder so.
Ja.
Keine Ahnung, aber das fand ich so interessant, ne? Wir haben so viel drüber gesprochen und du hast es immer wieder angesprochen. Ich dachte, was willst du denn eigentlich? Und wir haben so ein bisschen aneinander vorbei. Also ich hatte einfach das Bild nicht, ne? Und
beim
Hören habe ich es dann plötzlich verstanden, was du meintest. Dachte ich, wow, okay, Wahnsinn. Deswegen wollte ich es nochmal kurz ansprechen.
Ich glaube, ich hatte selbst weniger Durchblick als du in der Folge. Also 4 Stunden kein Durchblick, ist schon hart.
nein, das stimmt nicht. Und unsere Zuhörenden haben uns auch sehr viel Feedback gegeben. Also wohl auf unserer Seite, herzlichen Dank dafür. Da hast du ja schon geantwortet.
Matt Sinclair, vielen Dank für seine ausführliche Antwort oder beziehungsweise seinen ausführlichen Kommentar. Ich habe das ja auch schon beantwortet. Und Bruder Grimm, herzlichen Dank. Auch weiterhin gerne. Gebt uns eure Kommentare, was wir vielleicht vergessen haben oder was noch dem hinzuzufügen ist. Da denken wir gerne drüber nach. Und das hilft ja auch allen anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen.
Genau, das sind auch ganz wertvolle Ergänzungen. Also, weil wir waren ja schon bei 4 Stunden, meine ich, ne? Und also alles kann man dann doch nicht wissen und vor allem auch nicht abdecken in der Zeit. Und deswegen ist es ganz toll, wenn man das noch weiterführen kann, das Thema dann für sich. Und auch auf Twitter waren total viele Rückmeldungen. Also herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so intensiv mit uns beschäftigt, mit dem, was wir so verzapfen und sagen. Vor allem der Thomas hat auf Twitter auch ganz viel Bezug genommen und wir haben da sind nochmal richtig ins Thema eingestiegen. Das war ganz toll. Und dann noch eine Sache, da hatten wir in der Folge nicht so einen richtigen Plan, wo Transporter denn medizinisch eingesetzt werden und wie das im Alltag so ist. Man guckt ja immer ein bisschen Star Trek, ne? Genau. Und mittlerweile sind wir beide unabhängig voneinander auf Folgen gestolpert, wo tatsächlich der Transporter medizinisch eingesetzt wird. Und das fand ich dann in dem Moment, da haben also wirklich die Glocken bei mir geklingelt, ne? Also wo ich dachte, gucke da.
Ja, natürlich hatten die Macher von Star Trek diesen Gedanken selbst auch schon. Bei mir ist es gewesen, dass Julian Bashir etwas aus dem Körper herausgebeamt bekommt. Aber ich glaube, wir können uns mit dem Thema Medizin in diesem Zusammenhang nochmal näher befassen. Und du hast ja aber auch noch einen Fall, den du gesehen hast.
Genau, das war ein Voyager und da kommt Naomi Wildman mit Hilfe des Transporters auf die Welt. Genau, aber vielleicht wird es tatsächlich ja nochmal Thema, dann lassen wir das jetzt erstmal so weit stehen. Also es ist wirklich sehr spannend und Je mehr man guckt und wir können ja nicht vor jeder Folge alles einmal gucken unter dem neuen Gesichtspunkt, also unter dem Thema der Folge und von daher stolpern wir natürlich im Nachhinein immer wieder über Dinge, wo wir denken, hätte ich das mal irgendwie eine Woche vorher geguckt oder so.
Ja, das stimmt.
Also total.
Aber selbst wenn wir uns jeweils, also ich meine, wir haben ja ungefähr einen Monat zwischen unseren Sendungen. Und trotzdem, ne, wenn wir nicht schlafen müssten, wenn wir uns nicht ernähren müssten oder das restliche Leben vollziehen müssten, selbst dann würden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, alles nochmal zu sehen. Und alles kann man halt einfach nicht im Gedächtnis behalten. Insofern, bitte verzeiht es, wenn wir mal irgendwas vergessen. Aber berichtet es uns ruhig.
Ja, das ist ja das Spannende. Ne? Deswegen sagen wir ja, meldet euch mit Dingen, die euch auffallen oder so. Genau. Was ich jetzt ganz wichtig, das haben wir irgendwie die letzten Folgen so ein bisschen vergessen, vorher noch ansprechen möchte. Also wir sprechen über alles Star Trek, was wir gesehen haben. Das bedeutet, wir spoilen natürlich. Das habe ich letzte Folge dann irgendwie zwischendrin gemerkt, wo ich dachte, ach so, habt ihr eigentlich Lower Decks gesehen? Und das war dann ein bisschen spät vielleicht, das tut mir sehr leid. Also wir sprechen über alles, was wir gesehen haben und wir nehmen jetzt gerade auf, nachdem wir die dritte Folge der dritten Staffel Discovery schon gesehen haben.
Wer das also noch nicht getan hat,
der wird jetzt heute dann auch Neues erfahren.
Genau, eben.
Oder schaltet kurz aus und guckt erstmal die dritte Folge, also bis zur dritten Folge Discovery.
Ja, und das betrifft natürlich auch, Lower Decks, dass in Deutschland, also wir sind halt extra in den Staaten gereist, um uns das anschauen zu können. Und es ist natürlich.
Also ich war in Kanada, ich weiß nicht.
Okay. Ja, genau, ich bin auch, hätten wir uns vielleicht sogar im Flieger treffen können, vielleicht. Naja, auf jeden Fall, ich habe Staaten gesagt, Amerika meinte ich natürlich und das enthält Kanada ja auch, ne? Nordamerika. Wir haben Lower Decks bereits gesehen, natürlich nicht deutsch synchronisiert, das gab es da nicht in Kanada. Ich glaube, Französisch war verfügbar, Englisch haben wir es gesehen und wir waren beeindruckt und werden auch immer wieder darauf zurückkommen, weil ehrlich gesagt, das muss ich jetzt schon mal, das ist ein Disclaimer von mir, eine meiner Lieblingsfolgen im Star Trek Kosmos.
Folgen? Also auch,
Folgen,
also bei mir tatsächlich auch die ganze Serie. Nehmen, ja. Also, okay, die erste Staffel Lower Decks, die hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Also, das ist ein Erlebnis. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es weitergeht. Aber jetzt sind wir ja gerade erstmal in Discovery. Die dritte Staffel hat gestartet, wie ich gerade gesagt habe. Aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, noch ein Thema, das mich auch bewegt. Da geht es um das Thema Gendern, wie wir so sprachlich unterwegs sind in unserem Podcast. Und mir ist es beim Hören der letzten beiden Folgen aufgefallen, dass es mir dann teilweise ein bisschen wehtat, wie ich darüber hinweggegangen bin. Das tut mir sehr leid, denn ich bin ja auch viel Hörerin und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich nicht abgeholt fühlt. Ich habe kein Problem in der Regel damit, wenn ein generisches Maskulin gesprochen wird. Oder ja, ich fühle mich da auch meistens mit gut angesprochen. Wenn es aber um konkrete Personen geht, dann wird es bei mir schwierig. Also wenn ich genau weiß, dass es sich zum Beispiel um eine Frau handelt und dann wird eben doch maskulin weitergesprochen, das finde ich dann immer sehr unschön. Und ich weiß einfach, wie sich das anfühlt, wenn man sich dann plötzlich eben nicht mehr angesprochen oder abgeholt fühlt. Und deswegen tut es mir sehr leid, wenn Hörenden sich eben auch von der Art und Weise, wie ich bisher gesprochen habe, nicht abgeholt fühlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Gender-Sternchen, eine kleine Pause, sprechen werde oder ob ich, ich werde einfach verschiedene Sachen probieren. Ich bin da noch im Lernen und ausprobieren. Und ich bitte da um Verzeihung, wenn es bisher irgendwie ein bisschen zu unbedacht war.
Ja, das betrifft mich in nicht wenigerem Maße, sondern eher noch mehr. Also ich würde das gerne tun können und ich werde es halt immer wieder vergessen, das soll keine Ausrede sein, sondern das ist halt einfach, ich bin durch meine Herkunft als auch durch das, was ich beruflich tue, hart darauf getrimmt, bei meinem Gesprächsgegenüber das Geschlecht schnell zu erkennen, die Position in dem Haus, in dem diese Person arbeitet, schnell zu erkennen und dass ich halt viel sofort ganz schnell verarbeite, um diese Person mit richtigem Titel, nämlich Doktor oder Professor oder was auch immer, richtig ansprechen zu können. Und ich glaube, aus diesem Konzept, aus diesem Korsett, das uns die Gesellschaft ja schon lange immer vorgegeben hat, werde ich mich wahrscheinlich schwerer rauslösen lassen. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich hoffe doch, dass ich das irgendwann mal kann. Und die Gesellschaft scheint das ja auch zu fordern. Und ich kann es natürlich, ich bin männlich. Und insofern habe ich dieses Gefühl natürlich fast nie, dass ich benachteiligt werde. Und deswegen kann ich das auch gar nicht so nachempfinden, wie es eine Frau tut, die eben dadurch sich tatsächlich benachteiligt fühlt. Und also nochmal, das soll keine Ausrede und auch keine Entschuldigung sein, sondern ich möchte nur einfach auch für mich auch darauf aufmerksam machen, dass ich halt einfach Schwierigkeiten habe, das einzuführen. Und ich werde es versuchen, mal gucken, ob es mir gelingt. Habe aber natürlich bisher noch nicht allzu viel Übung da drin. Eben im Alltag werde ich das nicht tun können und dürfen. Was heißt dürfen? Das hört sich komisch an, aber ich würde relativ schnell negativ in meinem Beruf auffallen, wenn ich das denn im Gegensatz zu allen anderen täte.
Gut, aber ja, also ich habe es schon versucht, für mich Lösungen und gute Wege zu finden, schriftlich. Das schaffe ich auch nicht immer, ich denke nicht immer dran oder so, aber manchmal dann schon. Und dann bin ich ganz froh, was für gute Lösungen es gibt, um einfach viele Leute mitzunehmen oder möglichst alle Leute anzusprechen. Und wir sind ja Menschen, wir können ja lernen, ne? Und wir probieren einfach. Und deswegen, das wollte ich eben sagen, also wir probieren, ja?
Genau.
Und wenn euch da was auffällt und da bestimmte Wünsche sind oder irgendwie man sich nicht mitgenommen fühlt, auch zum Beispiel vom Gendern selbst, dann meldet euch mal einfach, sagt mal was dazu. Ansonsten, wir geben uns Mühe.
Genau, ich kann mich auch nur, also stets bemüht, wird wahrscheinlich in meinem Zeugnis stehen, also ich gebe mir auch Mühe. Mal schauen, wie es denn wird. Mal schauen.
Genau, ja. Aber jetzt das Thema der Folge.
Was ist es denn?
Trill.
Ah, okay.
Genau. Die Trill, unsere netten Freunde von nebenan, vom Planeten Trill, die da auch heißen Trill. Genau.
Relativ einfach schon mal der Einstieg, was den Namen angeht. Wann haben wir das denn zum ersten Mal gesehen? In TNG, wenn ich mich recht erinnere. Und das
genau,
war der,
da gab's,
der Abgesandte Odan, hieß der gleich.
Der Sonderbotschafter,
Der Sonderbotschafter.
Der da war, um Frieden zu vermitteln, hat mich auch sehr erinnert irgendwie an die Folge, die so unglücklich heißt im Deutschen, der stumme Vermittler, laut also Whisper. Und da kommt eben dann eine besondere Person aufs Schiff, mit der, die einfach, ich sag mal, Besonderheiten mit sich bringt, die Crew auf der Enterprise überrascht und die eben nur da ist, um Frieden zu vermitteln. Also nur in Anführungszeichen, als wenn das so eine einfache Arbeit wäre, ne? Und das ist hier genauso eine Konstellation. Da kommt also jemand an Bord und man weiß erstmal noch gar nicht so richtig. Also bei ihm ist es nicht so auffällig wie bei Riva, dem Friedensvermittler dort in der anderen Folge. Und hier haben wir eben den Odan, der, vielleicht beschreiben wir ihn auch gerade mal, falls ihr kein Bild vor Augen habt, der Schauspieler trägt ein Prosthetic, also wie sagt man da?
Eine Stirn, eine Maske.
Genau, also eine Maske, also eine Stirn.
Stirnwülste sind das.
Stirnwülste, sehr gut, genau. Und was ich da sehr auffällig finde, was ich immer, also was für mich Charaktere in Star Trek besonders fremdartig wirken lässt, ist immer dann, wenn die Augenbrauen weggearbeitet sind. Ja. Also hier hatte tatsächlich keine Augenbrauen und eher ist es so wie bei Cartoon-Figuren, dass die Stirnwülste selbst sehr hochgezogene Augenbrauen darstellen. Mhm. Ja, also wie so aufgerissene Augen bei Disney-Figuren. So sind die Stirnwülste und die Augenbrauen selbst sind eben weggearbeitet und Prothese, sag ich jetzt mal, zieht sich auch noch wohl ein Stück über die Nase, denn es gibt auch noch so ein kleines, ich sag mal, Häutchen zwischen Nase und Oberlippe. Also da gibt es auch noch mal so ein kleines Kunststoffteil, das da reingearbeitet wurde, also um ihn tatsächlich noch mal fremdartig wirken zu lassen.
Genau, also es ist die erste Darstellung eines Trills. Mhm. Und insofern müssen wir eigentlich davon an diesem Punkt, an TNG, erstmal davon ausgehen, dass alle Trill so aussehen. Hm, und das ja. ging ich damals halt auch. Ne? Aber die Darstellung ist ja erstmal nur rein äußerlich. Das hat ja, sagt ja nichts über die Person aus. Die Trill sind aber an einer anderen Stelle halt viel, viel interessanter. Warum ist dieser Mann denn überhaupt erstmal so befähigt, das so zu leiten? Anders als der Riva ist er nicht telepathisch befähigt. Sondern hat halt einfach einen unglaublichen Wissensschatz, aber das ist nur das eine. Er wird, er hat, glaube ich, eine, ich will noch nicht zu viel verraten, ich meine, unsere Hörer wissen ja, was ein Trill ist, ne?
Ja, steigen wir einfach ein. Genau. Okay. Also er ist Träger eines Symbionten, ne? Aber das Wissen, weiß die Sternflotte erstmal nicht. Das weiß Picard und seine Crew nicht. Also wir sehen und auch mit dramatischer Musik unterlegt erstmal nur, wie sein Bauch sich aufwölbt und wir sehen, da ist irgendwas, hat er einen Parasiten? Wir haben ja in TNG dann auch schon andere Sachen gesehen, zum Beispiel in Conspiracy. Mhm. Oh Gott, wenn man englische Titel nicht aussprechen kann, dann sollte man es lassen. Genau, und also da ist dann die Frage, oh, was ist das für einer? Hat er Böses im Schilde? Und dann ist er ja auch noch in einer Liaison mit Beverly Crusher. Also macht man sich dann schon Gedanken, was ist da los, ne? Und dann kommt eben im Laufe der Zeit raus, er ist ein vereinigter Trill, das heißt, er trägt im Bauch einen Symbionten, den Trillwurm. Hier wird es so dargestellt, als ob Odan eben dieser ist und der Wirtskörper, also die Folge heißt im Original eben auch Host, dass dieser Host eben nichts mehr zu melden hat, sobald vereinigt wurde und dessen Bewusstsein komplett negiert ist, komplett ausgeschaltet ist. Das sehen wir dann in dem Moment, als Odan, also der Wirtskörper, verwundet wird und stirbt. Mhm. Und ersatzweise, zeitweise Odan in Raika eingesetzt wird, um das Überleben von Odan zu sichern. Und da ist wirklich Rikers Persönlichkeit komplett ausgeschaltet. Wir erleben den Körper Riker jetzt als Odan, was natürlich für Beverly in ihrer Liebesbeziehung zu Odan eine Herausforderung ist. Und später sehen wir dann einen zweiten Trill. Ich glaube, es gibt tatsächlich sonst keinen in der Folge. Und das ist dann eine Frau, die der neue Wirtskörper wird.
Stimmt, sie ist die zweite Trill, die wir sehen. Also wir sehen Odan und eben diese andere Trill-Bekanntschaft, die wir dann ja wahrnehmen. Davor muss ich nochmal über meine Gefühle sprechen, die ich hatte, als ich diese Folge sah. Und zwar, ja. Ich sah halt, das hattest du ja auch kurz angesprochen, ich sah halt diese Bauchwölbung und man dachte sich schon, das kenne ich aus einem anderen Film.
Ja.
Ja, die ganze Mannschaft ist verloren. Also ich spreche von Alien. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt wirklich dieser, und dann sieht dieser Wurm am Ende auch noch so ein bisschen eklig abstoßend ähnlich aus. Naja, also man sieht halt diese Bewegung in diesem Bauch und denkt sich, mit dem stimmt was nicht. Ne? Der ist Trill, aber der ist bestimmt krank. Dass das am Ende irgendwie, und das, da werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen, dass das am Ende irgendwie zu den Trill gehört, was ich aber auch nochmal in Frage stellen werde, das ist ihm bewusst, aber niemandem sonst auf dem Schiff. Und ich weiß auch gar nicht, warum er da so eine Geheimniskrämerei drum macht. Also zu diesem Zeitpunkt wusste ich es halt noch nicht. Aber auch das werden wir noch thematisieren, denn das ist gesellschaftlich doch ein ganz großes Thema bei den Trill. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
Ja, also tatsächlich sind da ja noch einige Dinge. Also er möchte zum Beispiel nicht gebeamt werden, weil er sagt, das würde den, also das würde ihn, also den Symbionten schädigen. Dann nutzt er in der Folge auch so ein technisches Gerät bei sich am Bauch. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert. Also es ist eine Art, keine Ahnung, vielleicht wird Energie übermittelt. Also es gibt so einen kleinen gelblichen Strahl, der auf den Bauch geht und der Host die Augen schließt und man weiß nicht so richtig, was da passiert. Also geht es da um Energiezufuhr, ja, geht es füttern. Um Betäubung, geht es um was geht es da? Also keine Ahnung. Der Symbiont selbst, den sehen wir ja auch. Also bei der Operation wird Odan entnommen, seinem Wirtskörper, und Riker eingesetzt. Da sehen wir diesen Wurm eben. Und wie er aussieht, also ein relativ bunt bemalter, ja. Ich wollte es gerade sagen Blob, aber das ist ziemlich fies. Also
ich find,
der Symbiont
bisschen,
ist bunt bemalt.
Es sieht ein bisschen aus wie ein kleines Gehirn mit diesem Gehirnanhang da dran. Also so ein bisschen Rückenmark, so ähnlich, mit bunten Tupfen, wie du schon sagtest. Also schon ein bisschen glibberig, gallerig. Ja, wie so ein Riesenspermium vielleicht, könnte man sich das vorstellen. Mhm. Ja. Also wirklich mindestens faustgroß und dann unterarmlang.
Ja.
So ungefähr von der Hose.
Und wir erfahren ja dann eben in dieser Folge sehr eindrücklich, dass eine Vereinigung mit einem Menschen keine so eine gute Idee war. Also, dass es da eine gewisse Inkompatibilität gibt. Also, Riker bekommt das Ganze nicht so. Also, mit seinem weißen Blutkörperchen stimmt was nicht. Der sieht aus, als wenn er gleich stirbt auf Dauer. Ne? Und das muss ja dann tatsächlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Also, ja, noch bevor der neue Host angekommen ist, muss Riker wieder operiert werden und Odan entnommen.
Das wird ja später nochmal, also dieser ganze Umstand, den du gerade nanntest, das wird ja später nochmal ganz dolle wichtig, dass wir da
genau, das im Hinterkopf beschäftigt behalten. Uns später noch, das war halt beim Hinterkopf, genau. Ja, vielleicht wollen wir schon mal.
Und für die Entnahme des Symbionten, ich hätte fast Wurms gesagt, für die Entnahme des Symbionten musste da Odan hätte ich fast gesagt. Doch, Odan, genau. Musste Odan dazu aufgeschnitten werden? Weil ich glaube, die Trill haben ja dann später, da kommen wir ja noch dazu, so ähnlich wie Kängurus oder wie Beuteltiere, so eine Tasche, die nach, also auf dem Abdomen liegt, die flach so auf ungefähr Höhe des Bauchnabels einmal von rechts nach links geht und Richtung Kaudal öffnet, also Richtung zu den Füßen hin einsteckbar ist. Im Prinzip ganz genauso, wie es bei Beuteltieren auch der Fall ist. Und ist das bei Odan auch schon der Fall? Das habe ich jetzt nicht mehr, weil das ist schon lange her, dass ich das sah. Ist, glaube ich, nicht der Fall. Der muss, glaube ich, aufgeschnitten werden.
Man sieht bei ihm keine Tasche, nein. Also man sieht vor allem seinen Bauch, als er bei sich allein im Quartier ist und später auf der Krankenstation, als Beverly ihn untersucht und dann eben rauskommt, dass er ein vereinigter Trill ist, und da sieht man den Bauch und also da haben sie auch wieder so eine Maske angearbeitet und darunter ist so eine Art Luftballon, der dann aufgeblasen wird, dass sich der Bauch so richtig schön fies wölbt, damit Beverly sich schön erschrecken kann. Oder wie als Zuschauer ja vorher auch schon. Und da sieht man keine Tasche und nichts. Ne? Also ich denke, sie muss tatsächlich einen Schnitt setzen und kann dann den Symbionten entfernen. Genau. Und das ist auch interessant, denn springen wir schon mal, denke ich, zu Deep Space Nine. Denn hier sehen wir die Trill ja sehr exponiert. Jadzia Dax, beziehungsweise der jeweilige Dax wird, beziehungsweise die Kombination, oh Gott, wie sagt man denn da? Also Jadzia und Ezri Dax sind Hauptcharaktere in Deep Space Nine. Genau, und hier erfahren wir halt sehr viel über Trill. Also alles, was wir wissen, wissen wir quasi von hier. Und hier wird, es wird einfach sehr viel geretconnt, ne? Also so kann man kann sich nicht beschönigen. Ich habe versucht, wirklich im Vorfeld hier Erklärungen zu finden. Ich sag mal sowas wie Stirnhöcker, naja, der kommt bestimmt aus dem Norden oder so. Aber es ist lustig, einfach nicht schönreden. Es ist einfach sehr, sehr geretconnt.
Ja, es ist einfach glatt gezogen. Es könnte, also ich habe da halt auch so meine Theorie dazu. Wir müssten ja eigentlich im Vorfeld erstmal wissen, was bedeutet Trill sein überhaupt? Wer sind denn die Trill? Sind das die Wirte auf dem Planeten Trill? Oder sind das die Symbionten, die ja auch auf diesen Planeten Trill, diese Makala-Wüste, sag ich schon, in diesen Makala-Höhlen leben? Oder ist es nur, ich meine, man sagt ja vereinigter und unvereinigter Trill. Also man sagt unvereinigter Wirt für diesen Trill-Körper ohne den Wurm, ohne den Symbionten. Und man sagt Trill und damit meint man halt den vereinigten Symbiont und Wirt.
Also ich denke, die Trill-Bevölkerung, könnte man grob sagen, setzt sich zusammen aus humanoiden Trill und den Symbionten, den Trill-Symbionten. Bei den Trill-Symbionten fällt es manchmal so ein bisschen unter den Tisch, aber ich würde schon sagen, dass die auch irgendwie dazu gehören. Ich finde das schon auch spannend, darüber nachzudenken, welche Stellung die Symbionten an sich einnehmen. Da würde ich gerne dann noch weiter drauf gucken, wenn wir zur Darstellung von vereinigten Trill kommen. Aber jetzt erstmal vielleicht gehen wir jetzt mal den Schritt. Also wir haben in TNG diese, ich sag mal, schon faszinierende Geschichte. Und dann ist man in der Planung für Deep Space Nine und überlegt, was wollen wir denn da überhaupt erzählen? Welche Geschichte soll es denn sein? Und da gibt's ja einen gewissen Produktionsprozess und Ideen, die durchgespielt wurden und die weiterentwickelt wurden. Und dazu kann ich ein paar Sachen sagen. Hier habe ich es auch. Ich sehe es gerade, hier steht's. Die Idee war, eben einen Charakter mit im Hauptcast zu haben, der schon sehr alt ist. Also war erstmal die Idee, einen 500 Jahre alten Offizier mit reinzubringen. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dann hat man gesagt, ach, wir haben eben tatsächlich so einen Trill, das ist eine Frau, eine eher junge Frau, die schon im Alter von 6 Jahren vereinigt wurde und die deswegen, weil sie aber so einen alten Symbionten hat, so eine Ernste ist. Und damals dachte man noch, dass Rolaren anstelle von Kira Nerys als Bajoranerin auf der Station sein würde. Und Ro, die eben so eine, ja, ich sag mal, jugendliche, zielstrebige Frau ja war und oder ist, die dann zum Mentor für diese alte vereinigte Trill-Person wird, weil sie ihr so ein bisschen Lebenslust mitgeben kann. Denn Ro würde immer bemängeln, dass diese Trill einfach unfassbar ernst wäre. Und so, genau. Also, dass ihr quasi, ich sag mal, ein Stück weit auch die Kindheit abhanden gekommen ist, weil sie ja schon mit 6 Jahren vereinigt wurde.
Okay, das sehen wir ja nicht.
Genau, das sehen wir nicht. Das war nur so Plan. Der Plan geht noch weiter. Und ich bin sehr froh, dass es dazu nicht gekommen ist. Denn Jadzia und Benjamin Sisko sollten sich dann schon von ihrer gemeinsamen Arbeit vom Mars kennen. Und es würde schon immer knistern zwischen den beiden. Aber sie würden da sehr widerstehen. Denn er würde es irgendwie so eklig finden, dass sie eigentlich ein komischer Wurm ist und auch schon mal ein Mann war. Damit könnte er wohl nicht umgehen. Das ist ja schon wieder total blöde, oder?
Da bin ich jetzt auch sehr froh, dass das auch nicht so war.
Total, total. Und sie würde ihn quasi für unreif halten. Also er hätte sein Leben nicht im Griff. Und das geht für sie dann halt auch gar nicht, ne?
Also wenn, ist es andersrum bei dem, was wir da sehen.
Also ich finde das sehr, sehr gut, dass das so nicht gekommen ist. Und beim Lesen dieser Ursprungsgeschichte muss ich den kleinen Witz noch loswerden. Dr. Begier sollte eigentlich ein Dr. Amoros sein.
Amoros.
Ich bin so froh, dass wir nicht Dr. Amoros gesehen haben. Oh mein Gott.
Ja, aber Amoros, das passt eigentlich ganz gut. So ein bisschen liebestoll ist er ja immer wieder.
Ja, aber also ganz ehrlich, mit der Klatsche ins Gesicht, oder? Und auch diese Geschichte mit, dass sie dachten, dass Dex und also dass Jadzia und Benjamin irgendwie, dass es da knistern müsste und so. Wie blöde. Ja. Also ich bin sehr froh, dass das sich alles weiterentwickelt hat. Und letzten Endes wurde es dann ein über 300 Jahre alter Symbiont, der eben jetzt mit einer jungen Frau vereinigt wurde und der ursprüngliche Host, der war befreundet mit Benjamin Sisko und da gibt es keine sexuellen Spannungen, die leben einfach ihre Freundschaft weiter, beziehungsweise die hat sich natürlich jetzt auch entwickelt, während es natürlich lustig ist, dass Benjamin die junge Jadzia durchaus auch immer noch anspricht wie den alten Curzon, zum Beispiel mit alter Mann oder alter Knabe.
Ne, also das zieht sich auch dadurch. Ganz, ne?
Genau, und es ist einfach ein anderes Verhältnis, als man sich das ursprünglich dachte. Also von wegen irgendwelchen Liebesquatsch da noch reinzuschreiben. Genau. Und in dieser Findungsphase hat man sich natürlich auch überlegt, wie Jadzia dargestellt wird. Und da wollte man natürlich an das Odan-Make-up anknüpfen, allerdings nicht so extrem. Also die Augenbrauen sollten nicht weggeschminkt sein, aber es sollten durchaus eben Stirnhöcker da sein. Und dann hatte man ein paar Tage mit ihr gedreht und festgestellt, dass das nicht gefällt. Also der Produktionsseite hat das einfach nicht gefallen. Sie haben sich eine sehr besonders schöne junge Frau ausgesucht. Also Terry Farrell hat ja in den 90er Jahren auch gemodelt und entspricht eben mit ihrer Gesichtsstruktur zum Beispiel ja auch gerade diesem 90er Jahre Model-Typ. Und das wollte man quasi nicht mit solchen Stirnhöckern verschandeln. Und dann hat man sich umentschieden und hat ein bisschen rumprobiert. Und dann am Ende kamen eben die Flecken raus, die wir kennen, die eben von der Stirn oben über die Schläfe runter in den Hals gehen. Und wenn wir dann auch mal ein bisschen mehr sehen, dann sehen wir, dass diese Flecken die Körperseiten runterlaufen, links und rechts bis zu den Füßen. Mhm. Und das ist natürlich eine große Änderung, ne? Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist dann vielleicht, das sind die Leute vom Süden, die so aussehen. Also es ist ja alles möglich, ne? Aber die komplette Darstellung, wie das sich darstellt mit einem vereinigten Drill, das ist eben auch nochmal sehr unterschiedlich. Und das konnte ich mir beim Gucken dann gar nicht mehr schön reden. Also
ja. Wobei ich die Drill-Gesellschaft, die hat ja einiges. Da liegt einiges im Argen. Die verbirgt einiges.
Oh ja.
Und wer weiß, damit könnte man sich's vielleicht auch nochmal schön, schlecht oder wie auch immer reden. Wer weiß, wen die Trill denn da geschickt haben, als sie auf TNG waren. Vielleicht waren das halt auch mal eine ganz andere, irgendwelche Leute. Und die haben halt nur den Wurm in einen Körper verpflanzt, in den er eigentlich nicht reinpasst. Wobei der Wurm ja eigentlich das Schützenswerte ist, aber das ist jetzt ja auch nur an den Haaren herbeigezogen. Ne?
Also es ist unterm Strich, kann man einfach sagen, es ist eine Weiterentwicklung. Deep Space Nine hat dieses Konstrukt weiterentwickelt, geretconnt, wie man auch immer sagen will. Mhm. Denn die Geschichte passt auch an sich nicht mehr so richtig zusammen, denn Trills können ohne Probleme gebeamt werden. Was davor das Problem war, ist uns unbekannt.
Naja, wir hatten ja über das Beamen schon gesprochen und wahrscheinlich ist es halt so, dass die Biofilter vielleicht da drüber laufen könnten und sagen würden, okay, wir haben hier eine Person, aber eigentlich sind es ja irgendwie zwei Körper.
Ja. Dass er nicht enttarnt wird, ne? Dass er deswegen nicht gebeamt werden wollte. Das dachte ich auch. Ich habe die Folge nochmal gesehen und als er schwer verletzt wurde, da bittet er ja auch immer noch darum, nicht gebeamt zu werden, weil er sagt, es würde ihn töten. Also ich glaube, in dem Moment war es mit der Enttarnung ja dann quasi nicht mehr wichtig. Da ging es ums Überleben. Also von daher, es passt halt einfach nicht so. Und dazu kommt noch, dass die Föderation eigentlich hätte wissen müssen, was ein Trill ist. Denn zum Beispiel der vorhergehende Wirt von dem Dex-Symbionten, also vor Jadzia, der siebte Wirt, der war auch Botschafter für die Föderation und deswegen schon sehr lange bekannt. Und das kann dann eigentlich nicht sein, dass man nicht weiß, was ein Trill ist.
Ja, naja, also man muss es ja niemanden auf die Nase binden, dass man, ja, ich sag jetzt mal, so einen Wurm im Bauch hat. Das kann ja sein, dass die das ganz lange, und ich glaube, das war halt auch so, dass sie das ganz lange geheim gehalten haben, weil die eben Angst hatten, dass das abgelehnt wird von der Föderation, dass die sagen, ihr seid überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Oder diese Lebensart und Weise, die ist versklavend auf die eine oder andere Art, dass die vielleicht Ablehnung befürchtet hatten. Und mit dem Biofilter beim Beamen meinte ich halt auch wirklich nicht Enttarnung, sondern dass dieser Wurm rausgefiltert wird.
Oh, da ist ein Parasit.
Genau, da ist ein Parasit drin und den haben wir mal einfach rausgefiltert. Und möglicherweise befürchtete er das, weil die Sternenflotte das eben alles noch nicht kannte.
Ja, gut. Also man kann sich Dinge erklären, wenn man unbedingt will, genau.
Ja. Okay, also das war jetzt also so ein bisschen Fanfiction von uns jetzt gerade. Ne? Also man kann sich einiges erklären, wenn man das denn unbedingt will. Und auch diese Stirnhöcker und so weiter, wer weiß. Ich meine, ganz offensichtlich hat dieser Symbiont in diesen angeblichen Trillkörper nicht richtig reingepasst. Und vielleicht ist es ja fast dasselbe wie bei Riker dann, dass es bei ihm sogar noch weniger passt. Und dann schicken sie halt auch einen wieder nicht passenden Körper dahin. Aber wie gesagt, der Wurm muss ja eigentlich das Schützenswerteste sein. Und deswegen wäre eigentlich die Trill, wie wir sie dann später also zum ersten Mal in dieser Form von Jadzia Dex sehen, der dann eigentlich das Richtige gewesen. Aber gut, wollen wir jetzt gar nicht mehr weiter auf den Fehlern drauf rumreiten.
Ja, die Theorie ist halt auch ein bisschen schwach insofern, dass dieses Symbiose-Gremium ja sehr genau prüft und alles. Aber da sprechen wir gleich drüber. Nur ganz kurz vorher, es gibt einen kleinen Link, den setze ich in die Shownotes. Der zeigt nämlich einen Bericht und auch ein paar Bilder zu der Las Vegas Star Trek Convention von 2014. Da hat Michael Westmore, eben der Make-up-Artist und Oscar-Gewinner, also der uns in Star Trek sehr, sehr viel tolles Make-up und
Maske
beschert hat, genau. Nochmal Terry Farrell, also die Schauspielerin von Jadzia Dax, geschminkt. Sie kam da mit einem T-Shirt auf die Bühne, da drauf stand 539. Und dann kam er raus, er hatte das T-Shirt auch an und hat sie geschminkt, hat ihr die Flecken wieder aufgeschminkt. Denn, und das wissen einige, er hat immer durchgezählt. Also er hat das Make-up gezählt, er hat die Flecken aufgezeichnet. Und so an der Schulter läuft es ja dann, also oder unterm Kragen läuft es ja dann aus. Und dort hat er immer unterschrieben und hat die Nummer, also das wievielte Mal hat er das gezeichnet, dahin geschrieben und auf der 2014 halt noch einmal nach vielen Jahren hat es gemacht und das war die Nummer 539. Und Terry Farrell hat sich ja wirklich sehr, sehr gut gehalten, eine sehr gut aussehende Frau, die ihre Figur behalten hat und die ist dann mit diesem Make-up hinter die Bühne gegangen und hat das Hochzeitskleid von Jadzia Dax angezogen und kam damit auf die Bühne.
Ich habe dieses Bild gerade vor mir. Ja. Leider verdeckt dieses Kleid das Make-up fast vollständig.
Ja, weil dann auch noch die Hochzeitskrone, ne?
Genau.
Ja. Aber das war natürlich ein Event und den Link setze ich euch rein. Das ist spannend. Und die Trillflecken zu zeichnen, also auf der Bühne haben sie sich natürlich unterhalten und das war mit Sicherheit ein Riesending, also ein wunderschöner Event. Wer dabei war, der wird da lange von zehren oder lange dran denken. Die Trillflecken zu zeichnen, das dauert, also wenn man denn eine Uniform anhat, also die normale Menge Flecken zu zeichnen ist, die meistens gezeichnet werden musste, so eine Dreiviertelstunde. Und für ihre Haare und das restliche Make-up brauchte sie auch eine Dreiviertelstunde in der Maske. Mhm. Also ja, das nannte sie übrigens auch eine gute Zeit. Ne? Also eine angemessene Zeit, um nicht zu lange zu sitzen, aber auch um wach genug zu sein, um dann in die Rolle zu gehen.
Okay, ja, das ist gut.
Ja.
Schön, dass ihr
das positiv sehr spannend.
Sieht.
Und diese Trillflecken vielleicht noch ganz kurz, die haben wir, also was wir heute als Trillflecken kennen, dieses Make-up, das wurde eben auch aus TNG abgekupfert, aus der Folge Hoffnungslose Romanze, TNG, 5. Staffel, Folge 21. Vielleicht erinnerst du dich, da gibt es eine Metamorph-Rasse und die Enterprise ist mit dem Transport eines Kokons beauftragt. Sie haben allerdings auch Ferengi an Bord, die Finger davon nicht lassen können. Und dann öffnet sich der Kokon und dann kommt eben die wunderschöne Kamala heraus, die eigentlich als Braut gedacht ist für den Zielplaneten, um Frieden zwischen den beiden Völkern herzustellen. Und als Metamorph passt sie sich, also im Original heißt die Folge Perfect Mate, passt sie sich ihrem Bräutigam an, also von ihrem Wesen her auch.
Ich wollte gerade sagen, aber gar nicht äußerlich. Ich habe nicht das irgendwie Gefühl gehabt, dass das irgendwie äußerlich sei, sondern wirklich so von dem, was der potenzielle Bräutigam denn sich wünscht.
Genau, damit sie mit ihm auf einer Augenhöhe oder was auch immer, wie auch immer, ne? Also blöderweise muss sie beschäftigt werden, weil sie ja zu früh aufgeweckt wurde. Picard nimmt sich der Sache an und deswegen heißt die Folge im Deutschen auch Hoffnungslose Romanze. Man kann sich vorstellen, wohin das geht. Picard muss natürlich seine Finger bei sich lassen, aber sie hat sich auf ihn geprägt. Also sie muss jetzt mit einem Mindset, der angepasst ist auf einen Picard, einen Mensch, also eine Person heiraten, die, ich sag mal, weit davon entfernt ist. Und das ist, finde ich, auch sehr tragisch. Also das sich nochmal zu durchzudenken, wie sie dann lebt und was das für sie bedeutet. Ganz spannend. Also auch aber diese Kamala eben auch eine wunderschöne Frau und auch ähnliche Gesichtsstrukturen. Also ich finde, sehr ähnlich zu Terry Farrell. Und da hat man eben diese Flecken, diese Art der der Eigenheit der Spezies übernommen. Und daher kommen diese Flecken. In einer Enterprise-Folge sieht man diese Spezies auch noch mal. Und da gibt es dann auch eine amoröse Verwicklung.
Genau,
die kostbare Fracht.
Ich sehe sie gerade vor mir und in der Tat, die sieht ihr sehr ähnlich, dass mir das damals nicht aufgefallen ist. Eigentlich schon fast ein bisschen verwunderlich. Also das Make-up sieht ihr besonders ähnlich.
Ja.
Nur ist es halt eine ganz andere Spezies, ist das überhaupt eine Spezies? Ist ja im Prinzip ein herangezüchteter Sklave. Furchtbares Setting. Nee,
ist schon eine Spezies.
Doch. Ja, okay. Dann ist es noch schlimmer.
Ja, naja.
Okay. Wir sind aber bei den Trill.
Also so, genau, so starten wir also jetzt in DS9. Das ist das Setting. Also so sehen Trill ab sofort aus. Und dann ist die Frage, wie ist denn das jetzt? Also haben wir hier auch einen parasitären Befall? Wird der Wirt negiert oder wie sieht das aus? Was meinst du?
Du meinst bei DS9. Also definitiv funktioniert hier, also bei Jadzia Dex, alles ganz, ganz hervorragend. Also wenn man jetzt erstmal Jadzia Dex selbst sich betrachtet, erstmal, man sieht halt diese junge Frau, die von Benjamin Sisko ja immer alter Mann genannt wird, da läuft alles ganz, ganz hervorragend. Man erfährt so ein bisschen was über sie, welche Eigenschaften sie hat. Beispielsweise in einer relativ späten Folge erfährt man, dass, also in der Folge Die Belagerung, dass Trill allergisch auf Insektenstiche sind beispielsweise. Aber das ist so die einzige Sache, von der ich festgestellt habe, dass sie sehr verwundbar seien. Ansonsten sind die halt genauso verwundbar oder wenig verwundbar wie Menschen. Sie gibt sich halt auch äußerlich ansonsten sehr menschlich und ist sehr, sehr aufgeschlossen. Eine unglaublich lebensfrohe junge Frau, wie ich finde.
Oh ja. Genau. Also aber um den Bogen da zu schließen, also ist es kein, in Anführungszeichen, parasitärer Befall. Also der Symbiont übernimmt nicht den Körper und unterdrückt dann diese Person, sondern es ist ein Zusammenführen, es ist eine sogenannte Vereinigung. Und also es entsteht im weitesten Sinne eine neue Person. Das hat mich auch ein bisschen erinnert an Tuvix, da werde ich nachher noch mal kurz drauf kommen. Aber hier haben wir tatsächlich eine Person, die dann mit dem Symbionten zusammen eine neue Person quasi darstellt.
Genau. Und es ist ja auch nicht so, dass, wie du schon sagtest, parasitärer Befall ist es schon aus diesem Grund nicht, weil möglicherweise durch gesellschaftliche Konventionen auch gefördert, die Wirte sich das ja auch sehr wünschen, vereinigt zu werden.
Ja, also Ich hab da wirklich drüber nachgedacht. Wie ist denn das? Also will man das? Und warum will man das? Warum will man einen Symbionten eingepflanzt bekommen, der einen auch verändert in seinen Wünschen, in seinen Träumen, in seinen Zielen, in seinen Ängsten und Abneigungen? Also man bekommt von einer anderen Person all diese Dinge mit bei sich rein. Und manchmal, das sehen wir auch immer wieder, ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden, oh, warum will ich denn das jetzt hier essen, tun, sagen, machen? Warum reagiere ich so? Warum habe ich hier Angst? Ach so, stimmt. Weil irgendein anderer Wirt, denn es gibt ja nicht nur dann diesen einen Wirt und man stirbt gemeinsam. Dieser Symbiont wird ja auch verpflanzt in andere Wirte. Und hier Jadzia, die wir sehen, ist zu dem Zeitpunkt, sie weiß zumindest zu dem Zeitpunkt, dass sie der siebte wird. Es später kommt noch raus, sie ist in Wahrheit der achte. Das wird uns auch noch beschäftigen. Und das heißt, sie hat Erinnerungen an sehr, sehr viele Leben. Genau. Und die zurückreichen über 3 Jahrhunderte. Und das macht ja viel mit einem. Also dann gibt man ein Stück weit sich und sein Leben auf oder integriert halt viele andere Erfahrungen, andere Leben in sich rein. Und da kommt dann eben diese Symbiose-Kommission dann doch, denke ich, gerechtfertigt. Denn es könnte ja auch durchaus sein, dass Personen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind oder nicht sehr großes Selbstwertgefühl haben oder nicht wissen, wohin mit sich, durch eine Vereinigung plötzlich Sinn und Zweck ihrer Existenz finden wollen. Mhm. Aber das soll es ja eigentlich nicht sein, ne?
Ja, wobei ist das so schlimm, wenn jemand auf dem Weg, sich selbst zu finden ist, nachdem er ja diesen Symbionten in sich aufgenommen hat, eigentlich sollte das doch irgendwie auch ein Lebenszweck sein, oder nicht?
Nachdem er den Symbionten aufgenommen hat, sich neu zu finden, klar, ich denke, das ist nötig und das sieht man hier auch in verschiedenen Ritualen oder Untersuchungen ja immer wieder, dass das auch gang und gäbe ist. Aber ich meine vorher, man muss, also ganz konkret, es gibt sehr wenige Symbionten auf Trill und sehr viele Trill, die, also humanoide Trill, die gerne einen Symbionten hätten. Und dann gibt es eben diese Symbiose-Kommission oder das Gremium, die darüber entscheiden, wer geeignet ist. Und da denke ich schon.
Ja, zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja auch noch gar nicht mal, du bist schon quasi einen Schritt weiter. Wir wissen okay. zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht mal, dass es nicht nur so ist, dass der Symbiont geschützt werden muss, das wissen wir zwar schon, aber dass ja eigentlich noch viel, viel mehr Trill in Frage kommen. Die Kommission, die ja, sagt, genau. die behauptet ja, physiologisch kämen ja. die Trill nicht in Frage. Und das ist, genau. glaube ich, ein ganz schwieriger Knackpunkt.
Genau, das ist ein Knackpunkt. Also da wollte ich tatsächlich jetzt noch gar nicht drauf okay, hinaus, sondern es nur, dass tatsächlich eben diese Kommission bewertet über die Eignung. Und ein Stück weit kann ich das durchaus verstehen. Natürlich, was du eben angesprochen hast, das nimmt noch Ausmaße aus, da müssen wir drüber sprechen. Aber dass generell bewertet wird, dass man zum Beispiel eben für sich auch schon eine gefestigte Person ist. Zum Beispiel gibt es eben auch die Regel, dass eben nicht Kinder vereinigt werden, sondern dass man die Chance hat, erwachsen zu werden und als Person sich zu finden und sich bewusst zu entscheiden, ich möchte vereinigt werden oder eben nicht. Mhm. Es gibt auch durchaus Leute, die sich erst gar nicht bewerben, die es nicht möchten. Zum Beispiel Jadzia spricht davon, dass sie die einzige aus ihrer Familie ist, die vereinigt wurde. Und der Rest ihrer Familie ein erfülltes und glückliches Leben führt. Also es ist nicht aller Trill Lebensziel, vereinigt zu werden. Oder manche haben es vielleicht mal versucht, sind abgelehnt worden und können trotzdem sehr gut weiterleben.
Mhm. Ne? Jadzia ist ja auch die Einzige, die sich ein zweites Mal beworben hat, was auch ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber sie sei ja die Einzige.
Wurde. Ja, oder die Einzige, die nach einer Zweitbewerbung genommen wurde und vereinigt wurde bisher, ja. Mhm. Mhm. Genau, und worauf ich hinaus will, ist, man gibt ja ein Stück weit sich sein altes Leben auf, ne? Also, das fängt ja schon damit an, dass man seinen Familiennamen abgibt und der wird dann ersetzt durch den Symbiontenname. Wie jetzt hier Dex. Also, der Symbiont heißt Dex und sie heißt nach der Vereinigung Jadzia Dex. Nachdem sie gestorben ist, ist der nächste Wirt dran, das ist Esri und sie gibt ihren Familiennamen wiederum ab und heißt dann eben Esri Dex. Also man gibt ein Stück von sich auf und nimmt ganz viele Dinge in sich auf. Und das sieht man ja ich springe jetzt mal ein bisschen vor, in dieser Vereinigung von Esri Dex auch. Denn das war ja eher ein Unfall, sag ich mal. Das war so gar nicht gedacht. Esri wollte gar nicht vereinigt werden, aber um Dex das Leben zu retten, hat sie es eben gemacht. Und man sieht, wie sehr sie damit hadert, was sie für Probleme hat daraufhin. Ne? Also sie ist eben nicht vorbereitet, sie war nicht gefestigt, und vorbereitet ja im wahrsten Sinne, um damit umzugehen, was es heißt, von so vielen verschiedenen Trill, also Wirtskörpern, deren Erfahrung, deren Leben, deren Ängste, Wünsche, Hoffnungen, was auch immer, plus Dex als solches in sich aufzunehmen. Darauf war sie nicht vorbereitet. Ne? Und man sieht, was sie damit für Probleme hat. Ne?
Ja, das scheint halt ein großes Ding zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, wenn ich mir überlege, dass plötzlich in meinem Kopf 7 andere Leute noch wohnen, weil genau das passiert ja unter anderem auch. Also das sind jetzt nicht nur, man hat nicht nur die Erinnerungen und die Erfahrungen dieser alten Menschen, sondern scheinbar ist es so, dass diese ganzen Persönlichkeiten für sich abgespaltet in diesem Wurm fortleben, in dem Symbionten weiterbleiben. Und wir sehen ja auch dann noch später, dass diese einzelnen Persönlichkeiten auch tatsächlich nochmal abgespaltet werden können auf eine psychologische Art und Weise. Und also Dex macht das ja dann später nochmal. Sie führt sich Esri Dex macht das ja. Ja, es ist schwierig zu definieren. Ne? Esri Dex macht das ja und holt den, wie hieß der denn, Joran, der Attentäter, den holt sie dann nochmal raus und lässt sich von ihm beraten, auch wenn der halt nicht nur Gutes will. Aber man kann halt diese Persönlichkeit abspalten und die läuft halt wie so ein imaginärer Freund mit einem mit. Vielleicht ist es auch nur bildlich gesprochen und der bleibt halt tatsächlich irgendwie im Kopf und das ist so eine Stimme, die aber immanent und immer stärker wird, also anders als die anderen.
Ich denke tatsächlich, imaginärer Freund ist eine gute Beschreibung.
Mhm. Ja, so ungefähr wirkte es halt, weil sie auch mit ihm sprach, mit Joran. Und Odo sagte dann halt auch, stimmt irgendwas nicht? Und sie sagt, oh nein, alles ist in Ordnung. Es ist ja wirklich so, als wenn sie einen imaginären Freund hat tatsächlich. Also, das sind Persönlichkeiten in ihr, die auch weiter ihre eigenen Entitäten bleiben und nicht in diesem Brei von einer Person, nämlich in diesem Fall dann zum Schluss Ezri Dex, aber auch zwischenzeitlich in Jadzia Dex untergehen, sondern es sind einzelne abgetrennte Persönlichkeitseinheiten weiterhin hier. Genau. Hm. Ist jetzt eigentlich der Jadzia wird, ist der das Dominante in der Persönlichkeit vor allen anderen Persönlichkeiten?
Das ist eben genau die Frage, ne? Deswegen sage ich ja, ne, will man das überhaupt? Was wird man denn dann? Also Jadzia beschreibt sich ursprünglich als scheu und
schüchtern, also schon ja. Introvertiert. Genau, ja.
Und schon als gut, wobei es nochmal einen anderen Schub gibt in dem Moment, wo sie abgelehnt wird. Während ich nenne das mal Praktikum.
Ja.
Denn sie, also Trill-Kandidaten müssen eine Art Praktikum machen.
Ja, das sehen wir später auch tatsächlich
nochmal. Bei Vereinigten Trill. Und sie wird von Curzon Dex abgelehnt für das Programm. Und du hast es schon gesagt, sie bewirbt sich ein zweites Mal und wird genommen. Und wir erfahren später auch, warum sie letzten Endes abgelehnt wurde. Curzon war verliebt in sie und irgendwie, naja, das ist auch nochmal so ein Punkt, der interessant ist, denn sie wird ja dann letzten Endes mit dem Dex-Symbionten vereint und hat deswegen auch Zugriff auf die Erinnerungen und alles von Curzon, aber sie weiß nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis er es ihr explizit sagt, auch in so einer Art Abspaltung, wie du es eben beschrieben hast, dass er in sie verliebt war und dass das der Grund war, warum er sie ursprünglich aus dem Programm genommen hat. Also das weiß sie nicht. Also man kann dann wohl dann doch nicht ungehindert auf alles zugreifen, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, also genauso wie wir nicht ohne manchmal auch Hindernisse auf irgendwelche Erinnerungen zugreifen können oder dass uns mal was nicht einfällt. Mhm. Ne?
Wortfindungsstörung, denke, sowas so, in der Art, ne?
Genau. Was? Das kenne ich nicht.
Noch nie gehabt.
Dass sowas eben auch sein kann oder dass das Bewusstsein vielleicht auch bestimmte Dinge nicht so gerne freigibt, ist ja auch möglich.
Ja, möglich, ja. Also so stelle ich es mir halt auch vor. Denn alles andere wäre halt ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich finde es dann schwierig zu sagen, ja, ich habe diese Person und ich habe alles Wissen dieser Person, aber jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Also das wäre schon irgendwie ein gewisses Ding, wo man sagt, ja, das könnte man sich noch einigermaßen vorstellen, dass es einem gerade nicht einfällt. Aber dass man dann plötzlich gar nichts mehr davon weiß oder es eben nicht wissen will. Also das ist halt so ein richtiger Struggle, ne? Diese Wirte oder also der aktuelle Wirt, der muss halt richtig mit diesen ganzen Persönlichkeiten kämpfen. Und deswegen, du hast schon absolut recht, es ist gerechtfertigt, dass man einen guten Wirt findet, der damit klarkommt.
Und die Kompatibilität, ne? Also was diese Symbiose-Kommission ja so hochhängt, ist zu sagen, nur ganz wenige sind überhaupt geeignet, aus unserer Gesellschaft vereinigt zu werden. Und wir müssen da genau aussieben und Kriterien anlegen, ich denke mal sowohl physisch als auch psychisch, um keine Abstoßungsreaktion hervorzurufen, die dann auch den Symbionten gefährdet. Denn der Wirtskörper ist in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen. Also da geht schon mal der ein oder andere über die Klinge, wenn es dumm läuft. Ja, aber ein Symbiont ist über allem. Den gilt es zu schützen. Also das ist der langlebige Teil und der muss geschützt werden.
Darf ich noch mal ein paar Schritte zurücktreten und das größere Bild sehen? Wenn ich die menschliche Evolution so vor mir sehe, so wie wir sie heute kennen oder wie sie heute vereinbart ist, da ist es ja so, dass wir uns nach und nach entwickelt haben. Wir haben auch in gewisser Weise Symbiose mit unserer Umwelt, nämlich beispielsweise einigen Darmbakterien, die ohne uns, in diesem Fall, die können sicherlich auch irgendwo ohne uns leben, in uns leben die halt auch ganz gut und wir leben ohne die nicht. Also da ist man sich auch einig, also das ist jetzt kein Hirngespinst von mir. Insofern leben wir halt auch in gewisser Symbiose miteinander. Wir wissen das jetzt zwar nicht von den Trillen, aber meine Vorstellung ist halt auch, dass die sich so nach und nach miteinander entwickelt haben und deswegen eben diese Bauchtaschen, wie wir sie jetzt bei DS9 sehen, haben. Denn die scheinen ja auch wirklich höchst kompatibel zu sein. Die scheinen im Prinzip schon darauf vorbereitet zu sein. Oder ist das einfach nur, weil ich mal genau bei dem Vereinigen hingeschaut habe, dass die dass dieser Wurm da reingleitet und das ist vielleicht vorher geschnitten worden oder so. Also geschnitten meine ich mit einem Skalpell.
Also tatsächlich glaube ich das auch. Dass, also wir sehen ja zum Beispiel, also es gibt eine, ich finde es schon tragische Folge, da zweite Staffel, vierte Folge, der Symbiont. Mhm. Da kommt Verat, ein unvereinigter Trill, auf die Station und meint, weil er ist eben zum Beispiel aus dem Kandidatenprogramm, aus dem Trainingsprogramm geflogen und er meint, ihm steht ein Symbiont zu. Und er stiehlt Jadzia den Symbionten und da muss tatsächlich geschnitten werden. Also mhm. da passiert tatsächlich ein Skalpellschnitt. Und es könnte sein, dass im Laufe des Trainingsprogramms vielleicht irgendwie diese Tasche geöffnet wird, sodass mhm. sie halt tatsächlich schon vorbereitet ist. Weißt du, dass man vielleicht in dem okay. Moment nicht schneiden muss. Aber das ist, also ich bin mir nicht sicher,
ja,
ich glaube,
das ist plausibel.
Die Darstellung ist unterschiedlich. Auch zum Beispiel in dieser Folge, gut, hier kann man es ja gut verstehen, Bashir möchte diesen, ich sag mal, Attentäter Verat betäuben für den Eingriff. Und er sagt, nein, ich bleibe wach. Ne? Also, und das kann man natürlich in dem Moment gut verstehen, während es an anderer Stelle heißt, sie sind wach oder, ne, also zum Beispiel Riker, gut, TNG ist nochmal ein anderer Schnack, ne, aber Riker musste wach bleiben. Gut, Beverly Crusher weiß jetzt auch nicht wirklich viel, das war vielleicht nur eine Sicherheitsmaßnahme, aber wir sehen das unterschiedlich dargestellt, wach oder im Narkose, Tasche schon da oder eben noch nicht, ne? Also das ist sehr unterschiedlich und das sind eben diese Inkonsistenzen, auf die ich am Anfang schon hingedeutet habe, denn die ganze Serie über werden uns die Trill im Grunde immer weiterentwickelt und geretconnt.
Genau. Also, ich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ich, ja. Weil ich eine Frage noch gar nicht losgeworden bin. Ne? Also diese beiden Spezies, die Trill-Wirte und die Symbionten, die ja im Prinzip nicht die Trill sind. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Na, ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Also da liest sich, glaube ich, Star Trek gar nicht so sehr aus. Mhm. Also manchmal wird von Trill-Symbionten gesprochen. Also vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass beides Trill sind. Okay. Eben das eine sind die Symbionten, das andere sind die humanoiden Trill. Ich weiß es nicht. Also der Status der Symbionten, der bleibt mir so ein bisschen nebulös in der Serie. Das ist das, was ich versucht habe rauszuarbeiten. Und ich konnte es nicht richtig greifen. Vielleicht habe ich es nur nicht gesehen oder nicht verstanden. Vielleicht weiß jemand, der uns zuhört, da mehr und kann uns noch was schreiben. Aber das ist genau das. Also ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, als ob die humanoiden Trill quasi die Symbionten, ich will mal sagen, auch ein Stück weit vielleicht ausnutzen. Ne? Also da sind so in Anführungszeichen hilflose Würmer. Hm. Und die werden implantiert, weil man sich auf die Art und Weise das Wissen und die Erfahrungen von Generationen über Generationen aneignen kann. So fühlte es sich mal zwischenzeitlich für mich an. Das hat sich dann ganz schnell auch wieder geändert. Aber das sind natürlich Dinge, über die man nachdenken kann, ne?
Ja, also ich meine, jetzt wo du es sagst, das könnte schon sein. Denn bringt dieser Wurm, wenn er zum ersten Mal, der Symbiont, wenn er zum ersten Mal vereinigt wird, bringt er denn selbst, und das kriegen wir ja nie zu Gesicht, bringt er denn selbst eine Persönlichkeit mit?
Tja, das ist die Frage. Und also zeitweise hatte ich nicht das Gefühl, denn es wird selten, also irgendwo wurde mal gesagt, ach, das ist Dex typische Sturheit oder so. Mhm. Und ich hätte es mir aufschreiben sollen. Es war ganz am Anfang, als ich mit der Recherche angefangen habe, denn ich habe es nicht mehr gefunden. Und im Laufe der Serie wird sehr viel gesagt wie, ach, das habe ich von Torias, ach, das habe ich von Ordred, ach so, ja genau, das mochte Tobin immer so oder ne, solche Geschichten. Es wird immer auf die ehemaligen Wirtskörper hingewiesen und deren Leben, deren Erfahrungen und so weiter, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es mal heißt, ach so, das ist typisch Dex. Also gut, vielleicht, natürlich wird das gesagt, aber eher so synonym, habe ich manchmal das Gefühl.
Das glaube ich auch. Als wenn der Symbiont als unkaputtbarer Datenträger zwischen den verschiedenen Trill-Wirten hin und her transferiert wird. So, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt diese parallele Entwicklung der Trill-Wirte und der Trill-Symbionten.
Ja.
Mal ganz, ganz plakativ gefragt, wie pflanzen sich Trill-Wirte fort? So wie Menschen, schätze ich, ne?
Ja.
Okay. Wie pflanzen sich denn die Symbionten fort?
Mhm. Gute Frage, ja.
Ja.
Also die leben in diesen unterirdischen Becken. Und das ist, da will ich gerne auch jetzt hingucken, die Folge Das Equilibrium, Folge 4, Staffel 3. Da gibt es nämlich eine medizinische, also ein medizinisches Problem. Jadzia hat Halluzinationen und dieser Nerventransmitter, die Verbindung zwischen Wirtskörper und Symbiont, also dieser Isoburamin-Wert, der fällt drastisch nach unten. Und das heißt, dass dann irgendwann die Synapsen nicht mehr verbunden sind und der Symbiont mit dem Wirt sterben würde. Denn wenn nach einer Vereinigung, also nach 93 Stunden, ist diese Vereinigung nicht wieder nicht wieder aufzuheben. Und dann bei der Entnahme des Wirts, bei der Entnahme des Symbionten stirbt der Wirt. Und wenn der Symbiont nicht bald einen neuen Wirtskörper bekommt, stirbt er auch. Ne? Und also vor allem muss eben diese synaptische Verbindung bleiben oder eben dann die Entnahme. Ja, und in dieser Folge sehen wir eben, weil da fliegt Jadzia zurück zum Planeten Trill, um sich behandeln zu lassen, um zu klären, was ist denn hier eigentlich los? Warum sinkt mein Isoburamin-Wert so drastisch? Und also wir wissen von einem vorhergehenden Wirt, Torias, als dieser Wert unter 40 fiel, wurde der Symbiont entnommen und der Wirtskörper starb, um den Symbionten zu schützen. Denn wir wissen ja, der geht über alles. Also die Wirte sind nur Kettenglieder im Leben des Symbionten. Und der Symbiont muss geschützt werden, weil der ist selten. Da leben sie eben in dieser milchigen Flüssigkeit in den unterirdischen Höhlen. Und da sehen wir sie dort schwimmen und auch sich unterhalten. Und das ist ein interessanter Moment, finde ich. Denn da sehen wir, also die Symbionten haben ein Bewusstsein. Dort wachsen sie auf, dort leben sie, bis sie das erste Mal in einen Wirtskörper eingesetzt werden oder sich vereinigen mit einem Wirt. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es auch kein Zurück mehr ins Becken.
Ja, genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte oder worauf ich im Endeffekt hinaus wollte. Und zwar, ich habe jetzt eine These, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen lächerlich, aber stell dir vor, du hast so eine Wurm oder du bist die Wurmpopulation. Ja, du hast so deine Würmchen und ziehst deine Familie heran und so weiter. Und dann ist da so eine obsessive Gesellschaft von Zweibeinern, die wollen unbedingt diese Würmer haben. Jetzt überleg mal ganz genau. Wen aus deiner Gesellschaft gibst du denn diesen Leuten zum Opfer? Die Besten oder die Schlechtesten?
Oh Mann, okay.
Verstehst du, was ich das...
Zum Opfer.
Das ist richtig übel,
okay,
oder?
Krass, wow, neue Perspektive. Ja, okay. Also bisher, so wie es uns bisher gezeigt wurde, ohne dass es so konkret gesagt wurde, aber so wie ich es verstanden habe, wie Star Trek uns das erzählen möchte, es ist eher so, dass die Symbionten eben in den Höhlen von Makala aufwachsen in dieser milchigen Flüssigkeit. Und was ich eben sagte, das finde ich das Faszinierende, man sieht dann eben zwei, wie sie so an die Oberfläche kommen und dann sieht man so Energieentladung, also so Lichtblitze, die zwischen den beiden, also ja, Gehirnen quasi, ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein, sie unterhalten sich. Und damit ist, denke ich, die Frage geklärt, also oder untermauert Star Trek das, was ich denke, dass sie uns erzählen wollen, dass der Dex-Symbiont oder das Symbionten selbst eben auch ein Bewusstsein und einen Charakter haben. Auch wenn viel zu selten, finde ich, oder ich weiß auch nicht wann und wo, mal explizit gesagt wird, dass eben dieses und jenes eben nicht Beeinflussung von einem früheren Wirt, sondern eben vom Symbionten selbst sind und nicht vom Symbionten, aber in Wahrheit hinterrücks eines Wirts Einfluss sind. Ne? Also hier sehen wir eben, wie die miteinander kommunizieren. Und jetzt nochmal die andere Perspektive, also nicht zu denken, wen geben wir diesen Humanoiden, die uns unbedingt irgendwie unsere Becken entreißen wollen, zum Opfer, sonst die andere Perspektive, vielleicht sind die ja die Superschlauen und sagen, wir wollen aus diesen Becken, wir wollen die Welt und das Universum sehen, wie können wir das machen, wir können das nicht. Wir holen uns da mal so ein paar humanoide Opfer. nein, also es geht ja, das ist es eben nicht, ne? Also Star Trek will uns erzählen, hier ist keiner das Opfer, es ist eine Symbiose, beide haben was davon, es ist eine Win-Win-Situation.
Das ist zumindest zu hoffen. Also ich hoffe doch, dass es so ist. Nicht, dass es irgendwie, also wir wissen es ja nicht genau, ne? Aber es kann ja auch sein, dass wenn es bei uns schön wäre oder wenn es bei uns wünschenswert wäre, dass wir alle Fischflossen auf dem Rücken hätten und wir hätten da irgendwie Lebewesen, die nur Fischflosse sind, ne? Und wir transplantieren die uns auf dem Rücken und wir behaupten dann hinterher einfach, ja, das wünschen die sich doch genauso, die sind doch jetzt Teil von mir, ne? Also
das wollten die doch.
Ich bin ja jetzt Fischflosse, ne? Deswegen kann ich jetzt auch sagen, die wollten das so. Ah, ist eine schwierige Sache. Ja. Also wir wissen es nicht.
Also ich glaube, Star Trek zeigt uns das durchaus, dass das eine gewünschte Symbiose ist, von beiden Seiten gewünscht, ja. Genau. Und das Interessante bei diesen, bei der Folge das Equilibrium, da sehen wir eben die Höhlen selbst mal und auch einen sogenannten Guardian. Das sind nicht vereinigte Trill, die ihr Leben im Dienst der Symbionten verschrieben haben. Das heißt, sie kümmern sich um die Symbionten, die dort leben, die dort aufwachsen und gelten als verschrobene Leute, sag ich mal, die halt wirklich nur verkopft diese eine Mission haben, die auch selten mal die Höhen verlassen.
Weißt du, wen ich vor Augen habe? Entschuldige, weißt du, wen ich vor Augen habe? ITler. Die verlassen ihre Keller ja auch nicht und sind halt, kriegen höchstens dann mal ein bisschen Farbe ab, wenn sie den Monitor auf Rot stellen. Sorry, nehmt's mir nicht übel, liebe IT-Menschen, ihr wisst, dass es nur ein Scherz von mir ist.
Naja, ich denke schon, dass es beabsichtigt ist, dass wir uns hier quasi solche Leute zeigen, die sehr nerdig sind, die sich einer Sache verschrieben haben, ja. Und wir sehen in der Folge Equilibrium eben auch einen, ich habe den Namen auch aufgeschrieben, ich glaube, er heißt Torin, ich finde ihn nur nicht, ich habe irgendwie, meine Notizenstruktur ist überdenkbar. Und Notizenstruktur zu erstellen, würde voraussetzen, dass ich weiß, in welcher Reihenfolge wir über was reden, und das tue ich ja nie.
Ja, das geht mir genauso.
Also ich finde das bestimmt irgendwann nachher. Ich streiche immer mal ab, was ich so sehe, was wir schon gesagt haben. Okay. Und was wird übrig bleiben.
Alles gut. Nee, ich weiß aber, wen du vor Augen hast. Und der ist, genau, der ist ja wirklich extrem nerdig. Der ist so ein Wurmflüsterer.
Total, oder? Ja, absolute Wurmflüsterer. Also da kann man nur mit den Ohren schlackern. Der sieht Dex, also Jadzia Dex, und sie ist halt nicht in Ordnung, ne? Sie hat Halluzinationen, sie weiß nicht, was los ist, und er geht sofort auf sie zu, er fasst ihr vor allem an den Bauch und sagt, ist was nicht im Gleichgewicht, hier ist aber was im Argen, was ist denn hier los? Es ist aber, und er redet ja auch nicht direkt mit Jadzia, sondern über sie, und also das ist sehr, sehr ulkig. Und er hat sofort den Blick dafür, dass es hier eben kein Gleichgewicht mehr gibt, denn das ist eben in dieser Vereinigung immer das Wichtige, ne? Es geht hier immer um dieses Gleichgewicht, um dieses Austarieren, wer wie präsent ist. Und ich denke, das zeigt uns auch, dass es hier tatsächlich um eine einvernehmliche Geschichte geht. Also das ist einfach auch die ganze Wortwahl. Also so will Star Trek uns das eigentlich erzählen, ne? Also wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgesponnen, aber ich glaube, das war einfach, um es mal zu probieren, wie es sich so anfühlt, ne?
Ja, genau.
Und das fand ich das Spannende. Also er hat sich um die Flüssigkeit gekümmert. Er sagte, ich kümmere mich hier um Temperatur, Viskosität und alles. Und er sagt, die haben so einen hohen Anspruch. Also, und da denkt man sich,
wie so ein Aquarianer.
Ist das wirklich so?
Ja, er ist wie so ein Aquarianer eben, ne? Der sich um seine Fischlein kümmert.
Okay. Also
pH-Wert und sowas, weißt du?
Ja, du meinst jetzt nicht die Aquarianer aus Star Trek, ne? Du meinst generell Leute.
Ich meine Menschen, die sich zu Hause oder wo auch immer Fische halten und sich wirklich um ihre Gäste in den Aquarien sehr sorgen. Zu Recht?
Ja, na klar. Zu Recht, ja. Und aber er spricht halt auch über die Symbionten und sagt so, die sind so anspruchsvoll, die haben immer und die wünschen immer und so. Und man denkt sich, kann er mit ihnen wirklich kommunizieren? Mhm. Und sind die anspruchsvoll? Meckern die quasi, wenn ihnen was nicht passt, wirklich? Oder ist das nur so in seinem Kopf, ne? Also ich weiß es nicht.
Wobei jemand, der ein Haustier hat, der weiß halt auch, wann sein Haustier was wünscht. Also nach einer Weile, ne? Ich habe den Hund und ich kann ihm ansehen, wann er denn unbedingt raus muss. Das sieht man halt, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich meine zumindest, dass ich das meinem Tier ansehe. Und möglicherweise hat er eben auch diesen Draht, dass er sich sagt, diese Entladung, die sieht aber ganz untypisch aus, stimmt was nicht. Und das ist so ein Gefühl, das er entwickelt hat, vermute ich.
Ja, ich habe gerade auch die Guardians gefunden in meinen Notizen.
Okay, schön.
Genau, das habe ich alles schon gesagt. Wunderbar. Ach genau, und sie sind Besucher nicht gewöhnt, ne? Und also da halt sehr verschroben. Und genau.
Wobei ich habe erst gedacht, der ist so ein bisschen schreckhaft dann. Das ist er nämlich gar nicht, sondern der ist halt sehr straight in seinen Aussagen.
Ja, und undiplomatisch, nicht sehr sozial.
Ganz genau.
Also weil er soziale Interaktion ist ihm nicht geläufig, ne, sag ich mal so. Ne?
Ganz genau.
Ja, die Ionenkonzentration im Becken, die überprüft er übrigens auch. Das fand ich sehr spannend, ja. Okay.
Ja, sonst keine Entladung.
Ja, genau. Sehr cool, ne? Also das spricht alles dafür, dass auch ein Symbiont eben ein Bewusstsein mitbringt. Also auch beim ersten Wirt wird es einen Unterschied machen. Also der erste Wirt wird auch ein Input erleben von außen. Ja,
du hattest ja vorhin gesagt, dass es für die Symbionten kein Zurück mehr ins Becken gibt, nachdem die vereinigt wurden. Das stimmt nicht ganz. In Equilibrium haben wir ja den Badetag mit Dex und sie steigt in das Becken hinein und der Symbiont ist ja quasi in dieser Flüssigkeit, zwar in Jetia Dex Leib, aber er ist ja quasi da wieder und man sieht halt auch diese Entladung, wie sie auf sie übergehen. Möglicherweise gibt es halt schon in gewisser Weise ein kurzfristiges Zurück in den Pool.
Ja, ohne Wirt eigentlich nicht.
Mhm, genau.
Okay. Ja, also hier haben wir ja tatsächlich den Fall in dieser Folge, vielleicht erzählen wir es ganz kurz. Jetia Dex wird durch eine Melodie getriggert, also ihr fällt plötzlich eine Melodie ein und die geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und das macht sie ganz kirre, weil sie nicht weiß, woher das kommt. Und dann setzen relativ bald auch Halluzinationen ein. Sie kann das gar nicht einordnen, was da genau passiert. Und sieht dann sogar einen Mord und immer eine maskierte Person. Und dann fällt, wie gesagt, auch dieser Isoboralin-Wert, wenn ich es richtig noch, Isoboramalin-Wert, drastisch ab und Buchstaben sortieren. Und dann kommt eben raus, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, hier passieren also auch ganz schön heftige Dinge in der Symbiose-Kommission. Also hier wird nämlich auch gerne mal über Leben und Tod entschieden und also heftige Entscheidungen ohne Wissen der Bevölkerung getroffen. Denn in Wahrheit sind sehr viel mehr Trill-kompatibel, wie du gesagt hast. Die Hälfte der Bevölkerung könnte quasi einen Trill-Symbionten
tragen. Also das habe ich sogar anders verstanden. Ich habe verstanden, dass rein physiologisch jeder Trill wird ein Wirtskörper, also eine Vereinigung haben könnte.
Also ich habe verstanden, die halbe Bevölkerung, aber kann sein, dass, also ich habe beim Schauen auch immer wieder Unterschiede zwischen O-Ton und Synchronisation gesehen und habe mir deswegen versucht, beides anzugucken. Das kann jetzt sein, dass mich die deutsche Synchro da auf die halbe Bevölkerung gebracht hat und es im O-Ton sogar die ganze wäre, das weiß ich jetzt gerade nicht einzuordnen. Aber tatsächlich haben wir vorher eben andere Aussagen. Also in der zweiten Staffel heißt es einmal, einer von 10 Trill kommt in Frage oder bekommt einen.
Genau, ich habe da auch Verschiedenes gehört, ja.
Genau. Dann im Equilibrium heißt es einer von 1000 und dann kommt ja die Wahrheit raus, eigentlich die halbe Bevölkerung oder noch weit mehr. Ne? Mhm. Und dann erklärt die Ärztin, die Wahrheit eben kennt, dass das eben zu großen Problemen führen würde. Dann würde wahrscheinlich so gut wie jeder versuchen, einen Symbionten zu bekommen. Und dann würde ein großer Handel und Schwarzmarkt oder ein großer Wert entstehen, den die Symbionten innehaben. Und es würde um sie gekämpft wahrscheinlich. Also es würden bürgerkriegsähnliche Verhältnisse womöglich ausbrechen. Und deswegen muss dieser Mythos aufrechterhalten werden, dass man also sowohl physisch als auch psychisch da genau getestet werden muss, wer denn gewachsen ist einem Symbionten. Denn das ist genau das, was sie da verschleiern. Es gab nämlich noch einen verheimlichten Wirtskörper. Das ist dann der Wirt Nummer 6 gewesen, nachdem Torias gegen Ende des 23. Jahrhunderts bei einem Shuttle-Absturz oder Unfall tödlich verwundet wurde, wo es immer hieß eigentlich in den Akten, der hätte noch 6 Monate lang im Koma gelegen. Also in Wahrheit ist er relativ bald wohl gestorben und wurde dann in Juran vereinigt. Und Juran, ja, ist eben ein Mörder. Also beziehungsweise irgendwie, also sein Bruder sagt jetzt im Nachhinein, ja, der war ja schon immer so ein bisschen gewalttätig und so ein bisschen und er hat, also man sagt, er hätte eine Ablehnung bekommen von der Kommission und hätte dann den Arzt ermordet, der ihn abgelehnt hat. Wie die genaue Geschichte dann war, ist nicht so richtig klar, denn er hat zwar einen dieser Ärzte ermordet, aber er war ja vereinigt mit Dex. Also der Grund dafür ist jetzt nicht so klar. Also im Laufe der Serie wird ihm quasi nur einfach Bösartigkeit, Kriminalität unterstellt oder angeschrieben. Ja, also genau. Und dann hat man ihn.
Ja, ich finde es schwierig. Also, entschuldige, wenn ich jetzt auch schon mal reingerätscht. Also ich fand diese ganze Juran-Situation in dem Moment in das Equilibrium fand ich es noch nicht schwierig. Da geht ja dann Dex auch mit ihm quasi in die Badewanne. Und, ja, genau. Also und nimmt ihn in den Arm.
Genau, weil vielleicht noch als Erklärung, der Symbiont selbst hat ja auch ein Gehirn und dort wurde eben die Erinnerung an Juran unterdrückt. Und jetzt durch dieses Triggern, durch die Musik, denn Juran war Komponist und eben die Melodie, die er komponiert hat, triggert jetzt das Ganze wieder. Und als es dann hochkommt, als Jadzia tatsächlich ein Bild sieht von Juran, den man als Komponisten dieser Melodie ausfindig machen konnte, da fällt sie in einen Nervenschock. Und dann fallen die entsprechenden Nerventransmitter so weit herab, dass es eigentlich schon davor steht, dass sie schon die OP vorbereiten, um den Symbionten zu entnehmen und damit ja quasi Jadzia ja sterben lassen. Und da greift dann Bajir und greifen Bajir und Sisko ein. Und ja, setzen quasi der Ärztin und der Symbiosekommission die Pistole quasi auf die Brust und sagen, wir wissen, was hier passiert. In Wahrheit täuscht ihr hier Dinge vor, die gar nicht existieren. Aber wenn ihr dafür sorgt, dass es in Ordnung kommt mit Jadzia, dann behalten wir darüber Stillschweigen.
Schwierig.
Ja. Ja, ja, schwierig.
Also und das ist Erpressung, das ist mal ganz harte Erpressung. Gut, man möchte, Erpressung, ja. Man möchte seine Freundin, Kollegin, wie auch immer schützen. Aber ich meine, die erpressen ja auch jetzt nicht irgendwie so, und dann behalte ich dein Taschengeld ein, sondern dann verbrenne ich die Atmosphäre eures Planeten. Ne? Also das ist halt eine ganz andere Dimension. Die machen alles kaputt. Die verändern Gesellschaft im ganz großen Maßstab. Und damit wird gedroht. Ich gehe mal davon aus, ja, wenn man Sisko für einen guten Sternenoffizier halten würde oder hält, dann ist das nur eine leere Drohung. Aber die fürchten das halt wirklich so sehr, dass die darauf eingehen, dass die sagen, ja, boah, das wird so viel kaputt machen, das ist zumindest ja zu fürchten, dass wir sagen, nein, okay, wir ergeben uns auch in Bedingungen. Und das ist wirklich echt schlimm. Und das ist übrigens auch kein Vorgehen eines Sternenflottenoffiziers, was wiederum eben meine erste Behauptung, dass Benjamin Sisko ein guter Sternenflottenoffizier ist, wieder in Frage stellt.
Ja, also auch generell, also ich hatte in dem Moment dann auch so ein bisschen Angst um die beiden, denn wenn die Trill jetzt nicht so nachgiebig gewesen wären, hätten die ja auch Phaser zücken können und genau sagen, okay, dann habt ihr drei jetzt, die ja einen kleinen Unfall auf Trill erlebt und kehrt nie wieder zurück.
Ganz genau.
Dann sind wir das Problem los sozusagen, ne? Na gut, aber es wird eingesehen, das geht so nicht weiter. Das Problem würde den Dex-Symbionten ja wahrscheinlich auch in anderen Wirten vielleicht ereilen. Und das, also sie geben dem nach. Also es ist nachher bekannt, Jadzia weiß es und man schwört Geheimhaltung, wobei das mit der Geheimhaltung nicht so weit her sein kann. Denn auf Deep Space Nine ist Juran als solcher bekannt. Also sowohl in der Staffel 3, Folge 25 Facetten, als auch in Staffel 4, Folge 5 Wiedervereinigt, wissen andere Leute davon. Also zum Beispiel im Quarks, mit Quark wird darüber gesprochen. Er kennt Juran. Und naja, also geheim ist es dann nicht mehr so doll, ne? Aber gut, vielleicht weiß er einfach nichts um die Umstände, warum das Ganze vertuscht wurde oder was da genau war. Das kann ja auch sein. Aber
ja, vielleicht trifft das oder vielleicht dringt das einfach nicht wieder an die Trill zurück. Es ist schwierig, man muss sich schon wirklich, mir geht's ganz genauso wie dir, man muss sich schon wirklich auf die Zunge beißen oder auf die Lippe beißen und zu sagen, es ist so und es ist irgendwie auch richtig, das ist es nämlich irgendwie nicht. Es fühlt sich nicht gut an, auch nicht wie die Sache geschrieben und gelöst wurde, als auch wie es gesellschaftlich von Sisko oder wie auch immer gelöst wurde, diese ganze Geheimhaltungssache, also Sachen weiter geheim zu halten. Und ich meine, das betrifft ja sogar noch mehr den Umgang der Sternenflotte mit den Trill selbst, denn da muss man diplomatisch jetzt hochsensibel sein. Das ist ja jetzt auch keine Kleinigkeit mehr. Wir wissen jetzt Sachen, die sind wirklich riesig. Wir können hier...
Ich denke mal nicht, dass das in irgendein Logbuch eingetragen wurde, ne? Also das ist wirklich was die Personen jetzt mit sich tragen.
Und das ist auch wieder verwerflich, denn stell dir mal vor, es kommt zu einem diplomatischen Fauxpas seitens der Sternenflotte. Gut, die Trill gehen jetzt davon aus, die wissen ja nichts davon. Aber was ist, wenn die sagen, nee, der Sisko weiß das und daher wissen die das auch alle und deswegen müssen wir jetzt davon ausgehen, dass die unsere Gesellschaft gefährden und deswegen erklären wir denen jetzt den Krieg. Es ist jetzt wirklich ein ganz großes, also ich bausche das jetzt gewaltig auf, aber das ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, wie ich auch gesagt habe, also es hätte ja auch für die beiden vor Ort einfach dumm ausgehen können. Die kommen da rein und sagen, wir beide wissen das und also da hätten andere den Phaser gezückt, ne?
Genau.
Naja. Ja, schwierig. Aber ich finde halt auch generell diese Symbiose-Kommission schwierig, ne? Also ich meine, was machen die denn da? Die entscheiden über Leben und Tod der Wirte. Und darüber muss man sich, wenn man sich bewirbt, bewusst sein. Das sind sie wohl auch. Aber nichtsdestotrotz, also in dem Moment, wo sie sagen, okay, Juran ist ein Mörder geworden und wir müssen unseren Dex-Symbionten schützen, hol den da mal wieder raus. Das ist ein Todesurteil für Juran gewesen, ne? Mhm. Gab es da eine Verhandlung? Wie sind da die Regeln? Also,
Ja gut, die sind halt im Inneren sind die halt ihre eigene Gesellschaft und nicht der Moralität der Sternenflotte unterworfen. Da haben die halt ihr eigenes Konstrukt. Und wir sehen ja auch, dass die Sternenflotte bei anderen Gesellschaften auch sehr, naja, flexibel mit ihren eigenen Moralitätsvorstellungen sein kann. Ich gehe davon aus, dass die sich sagen, dass die werden das schon richtig machen. Das ist deren Way of Life. Und damit müssen wir jetzt einfach leben. Also so gehe ich mal davon aus, dass aus unserer Sicht her die Trill das auch so tun dürfen. Denn das ist halt, wie ich es halt vorher auch schon gesagt habe, in ja Millionen Evolution möglicherweise so zusammengewachsen.
Ja, genau. Gut, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's vergessen.
Kein Problem, entschuldige, ich habe zu lange gequatscht.
Nee, ist in Ordnung. War dann vielleicht nicht so wichtig. Egal. Okay. Also nee, doch ganz kurz noch, als Jadzia, wie du sagst, als Jadzia dann ins Becken steigt, in den Höhlen von Makalla, da gibt's ja dann eben auch diese Energieentladung an sie und sie überträgt das ja dann quasi in sich, in den Symbionten und das löst eben diese Gehirnmanipulation von dem Dex-Symbionten, damit er sich wieder erinnern kann, dass das alles wieder da ist. Und dann kann eben, wie du gesagt hast, auch wieder das imaginäre Abbild von Juran sich mit Jadzia versöhnen, also dass sie das quasi in ihr Bewusstsein aufnehmen kann und Dex es eben auch in sich aufnehmen kann. Ja.
Und in diesem Moment spürte man eben das Equilibrium, dass jetzt alles irgendwie gut wird, auch mit diesem, naja gut, der hat ja nur seinen Arzt getötet, Juran. Also dieser Juran, der in das Equilibrium gezeigt wird, ist ein anderer, als den wir später wieder sehen.
Ja, wir wissen halt überhaupt nichts über die Motive, ne? Und was heißt ein anderer, ne? Also wir wissen einfach viel zu wenig. Und Equilibrium heißt ja im Grunde nur, es geht um das Gleichgewicht, ne? Es geht darum, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wurde. Und ich denke mir eben der Geist von Juran, der brauchte eben dieses Gleichgewicht auch. Ne, und da gab es diesen versöhnlichen Moment. Und wie er uns dann später dargestellt wird, das bringt eine neue Facette für uns, die ja mich auch ein Stück weit überrascht hat. Also vor allem auch, weil es geht ja dann weiter in der Folge Facetten.
Oh ja.
Wie du schon gesagt hast, da kommt eben einer dieser Guardians auf die Station, weil Dex irgendwie sich nicht drum gekümmert hat, dass sie hinfliegt. Und dann sagen die, okay, wir fliegen jetzt einfach zu ihr, ne? Mhm. Damit das jetzt mal gemacht wird. Das ist eine Art, ich nenne das mal, also was ich vorher ein Praktikum nannte, ich nenne das jetzt, was passiert, mal eine Supervision. Also sie muss sich mal mit ihren vorherigen Wirtskörpern auseinandersetzen, also mit deren Geist sozusagen.
Warum?
Und ich denke, das hat eben auch mit dieser Ausgeglichenheit zu tun, um sich zu reflektieren, denn das tut sie ja. Also sie sucht sich Freunde aus, die dieses Bewusstsein der jeweiligen Wirtskörper in sich aufnehmen und hat mit denen dann ein nicht mehr imaginäres Zusammentreffen, sondern ein tatsächliches Zusammentreffen. Und zum Beispiel der erste Wirt war Leela und sie geht in den Körper von Kira Nerys. Mhm. Und da sprechen sie ja zum Beispiel darüber, einfach so, also über den, also der ehemalige Wirt spricht halt ein bisschen von sich oder erzählt, was ihm wichtig ist, ne? Und dann kommt zum Beispiel raus, Leela erzählt, sie war eine der ersten Frauen im Rat, im Rat, in der Regierung von Trill, also eine der ersten Frauen, die eben als Frau in die Regierung durften. Und weil sie dort so viel gestikulierte, haben die männlichen Ratsmitglieder sie irgendwie ein bisschen veralbert oder nachgeäfft, genau. Und um ernster genommen zu werden, ist sie dann halt immer mit den Händen auf dem Rücken verschränkt aufgetreten. Und das macht jetzt Jadzia Dex auch. Und da hat sie dann so einen Moment der Erkenntnis tatsächlich, weil sie sagt, ach genau, da habe ich das ja, das wusste ich gar nicht, dass ich das von dir habe, wie cool, ja.
Das ist aber Retcon, ne?
Warum, was meinst du?
Naja, ich meine, Jadzia Dex ist ja aufgetreten, bevor wir wussten, welche weiteren Wörter davor stecken, was noch alles in ihrem Kopf ist. Und im Prinzip hat man das ja alles noch rausgezaubert, um zu sagen, ah ja, ja, sie steht halt mit den Händen.
Im Nachhinein Erklärungen gesucht, genau, ja. Mhm.
Wobei das jetzt nicht weiter wichtig war.
Ja, ja, aber das sind schöne Momente und das denke ich eben, das ist genau dieser Moment dieser Supervision, also sich selbst nochmal zu hinterfragen, wer bin ich denn und wenn ja, wie viele?
Ja, das
also,
stimmt.
Wer bin ich und warum tue ich Dinge, die ich tue? Also warum trinke ich gerne dieses Getränk? Ach shit, das bin gar nicht ich Jadzia, sondern das habe ich, weil das ist eine Angewohnheit von, ja, und sich dessen bewusst zu sein, ist, denke ich, das Wichtige. Und wir sehen es später bei Esri, die sich eben vieler Dinge, die sie tut, nicht bewusst ist, die sich nicht bewusst entscheiden kann, wie sie wann handelt und warum Dinge passieren, wie sie passieren, und die sich mit falschen Namen vorstellt und solche Geschichten. Und da sieht man eben, wie wichtig es ist, doch vorher tatsächlich ein Training zu unterlaufen, sich zu sortieren und eben auch solche Stationen im Leben, wie eben dieses Ritual zu durchlaufen, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, Kirschara oder so. Kann das sein?
Ich habe es mir nicht notiert. Du meinst das, was in Facetten ablief?
Genau,
ja. Ja, ich habe es mir nicht notiert, aber ja,
ich finde es irgendwann. Möglich. Ja. Und das denke ich, ist tatsächlich wichtig, sich mit sich selbst und mit diesen ganzen Persönlichkeiten in einem auseinanderzusetzen. Und das fand ich auch sehr schön. Das ist eine schöne Folge, die erklärt uns ja ganz viel. Ne?
Ich fand es eine sehr witzige Folge, weil also allein, dass sie Quark gewählt hat, der so ein bisschen widerwillens eine Frau in sich aufnimmt, eine Frauenpersönlichkeit in sich aufnimmt.
Und das war der vierte Wirt Audred, genau. Und das war natürlich witzig, ne? Also dass Jadzia ihn als Audred sieht.
Ja, eben. Ja. Wahrscheinlich sind das halt so Persönlichkeiten, mit denen man die Menschen um sich herum assoziiert. Und da ist es witzig zu sehen, dass Quark, der ja eigentlich nur ein Halunke ist, ist er ja auch nicht nur, ne? Aber der Halunke ist, dass man den beziehungsweise diese Persönlichkeit, die man in sich trägt, in diesem Quark sieht. Das ist schon lustig, ne? Und also notiert habe ich mir zu Facetten. Dex trennt jeweils eine Persönlichkeit zum Quatschen ab. Odo möchte seine behalten.
Ja, also sowohl Odo, also Odo ist dann der Letzte an der Reihe, der übernimmt dann den unmittelbar letzten Wirten vor Jadzia, das ist der Curzon. Und sowohl Curzons Bewusstsein als auch Odo möchten diese Verbindung nicht wieder auflösen. Und hier stellt sie sich eben auch anders dar als die Verbindung vorher in einer Bajoranerin oder in Menschen oder in Quark als Ferengi. Sondern hier, weil Odo ja ein Formwandler ist, kann er tatsächlich das Bewusstsein von Curzon noch mal ganz anders aufnehmen. Also er verändert tatsächlich auch dadurch sein Aussehen ein Stück weit in Richtung Curzon. Er hat dann auch Trillflecken und ich glaube auch seine Gesichtsprothese, also wurde angepasst extra dafür.
Seine Haare wachsen plötzlich. Zip.
Genau, seine Haare sehen anders aus. Ja, er morpht tatsächlich in eine Art Odo Curzon.
Ja, genau. Ja.
Und machen beide neue Erfahrungen. Das ist ja auch ganz spannend, ne? Dass das dann tatsächlich auch wieder mit dieser Bewusstseinsreübertragung mit übertragen wird. Also Jadzia nimmt die Erfahrung mit, wie Odo sich als Formwandler fühlt, welchen Spaß er dabei hat, Form zu wandeln. Das war ihr vorher nicht bewusst und das ist eine ganz zauberhafte Erfahrung für sie, ne? Und er wiederum hat jetzt die Empfindung oder die Erfahrung einmal gesammelt, wie es ist, zu essen und zu trinken, welche Freude, welchen Genuss Menschen dabei empfinden oder Personen, Humanoide dabei empfinden, sich zu ernähren, was ihm vorher völlig fremd war.
Also rein theoretisch müsste dann ja in Esri beziehungsweise in Jadzia, die 7 oder 8 Wirte vorher hatte, also Dex, der vor Jadzia 7 oder 8 Wirte hatte, ist es ja so, dass eigentlich, wenn jede dieser Persönlichkeiten das gemacht hat, also die erste kann das natürlich nicht machen. Der erste Wirt kann das nicht tun, dann hat er ja niemanden zum Quatschen da.
Naja, aber es kann sein, dass vielleicht tatsächlich der Symbiont selbst, wobei man sich jetzt hier fragt, warum wurde Dex als solches nicht auch abgespalten?
Genau. Eben, ne?
Genau, ja, stimmt, hast recht, ja. Der erste kann es nicht machen. Ja.
Also der erste kann das nicht machen, der zweite kann das einmal, also mit einer Person machen. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Wie du schon sagtest, das ist halt das Gespräch mit der anderen Person, die in meinem Kopf wohnt. Diesmal halt in physischer Form. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
Einer nach der anderen?
Nee. Was ich meinte ist, du überträgst ja in eine andere Person, scheinbar offensichtlich beliebiger Spezies, das Wissen oder die Persönlichkeit. Und wenn das wiederkommt, wenn das wieder zurück ist, dann hast du Erfahrungen aus diesem Moment mitgenommen. Diese Eindrücke, die da mitkommen, die lassen ja, also umso älter dieser Symbiont wird, ne, lassen ja diese Eindrücke das Wissen über, ich sag jetzt mal so, diese Feinheiten anderer Spezies ja exponentiell wachsen. Du hast ja immer ein Mehr, der sich mit, noch mit jemandem vereinigen kann. Jetzt ist sie beispielsweise in dem Körper eines Formwandlers oder im Körper eines Ferengi, man könnte Klingone und was auch immer, Menschen, also diese
Ganzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ob sie jetzt zum Beispiel Empfindungen von anderen hat, wie zum Beispiel Kira oder Quark oder so, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube,
aber bei Odo? Ach so, weil das ist Besonderes.
Eine besondere Situation, weil die sich eben tatsächlich auf eine besondere Art und Weise vereinigt haben und ja auch zum Beispiel, kann auch sein, dass das generell so ist, nicht gegen den Willen wieder getrennt werden konnten. Also sie mussten ja wirklich warten, bis Curzon und Odo beide bereit sind, diese Verbindung wieder aufzulösen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das generell so sein muss oder ob das nur in diesem Fall so war, aber ich denke mir, dass diese besondere Situation mit Odo als Formwandler und dieses besondere Aufnehmen dazu geführt hat, dass sie jetzt auch von Odo Erfahrungen mit hat.
Aber ansonsten wäre das eventuell sogar eine permanente Sache gewesen. So habe ich das halt auch verstanden. Bei den anderen wäre das definitiv nur temporär gewesen. Das wäre irgendwann wieder abgeklungen und die Persönlichkeit wäre wieder zurückgekehrt. Und bei Odo wäre es potenziell permanent gewesen. Komischerweise hat sich der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt er, der Nerd, der Trill-Nerd, der kam um
der das, Guardian?
Der Gach.
Ich glaube, er hatte keinen Namen.
Mhm. Ach, der hatte keinen Namen? Ah, okay.
Ich glaube nicht.
Der Guardian.
Also wir haben ihn nicht erfahren. Ich bin mir sicher, er wird schon einen Namen haben.
Ja, der hat sich um diesen Umstand komischerweise gar keine Sorgen gemacht.
Ja, der hat gesagt, wir müssen abwarten. Ja,
ja. Ja. Also es war so, ach, das wird schon. Hat bisher immer geklappt, klappt auch diesmal. Ich meine, es stimmt am Ende, aber der hat sich so überhaupt keine Sorgen gemacht. Normalerweise, wenn es Jadzia so ein bisschen schlecht geht, dann kommen gleich alle angerannt und sagen, nö, dann jetzt machen wir sie mal tot. Aber in diesem Fall bleibt so ein Stück von ihr, ich meine, das ist ein ganzer Wirt, der fehlt. Ne? Gut, der Wirt ist halt nicht das Entscheidende, aber ein ganzer Wirt, der fehlt, dann sagt er, ach, wird schon, passt.
Gut, es hat ja dann auch, gut, also ich weiß nicht, ob da so eine Alarmglocke hätte läuten müssen, aber das Interessante ist ja tatsächlich, dass die anderen alle unterdrückt wurden, also da haben wir quasi wieder so eine Art parasitären Befall, also wobei Quark kann zwischendurch einmal Ordred wegdrücken und sagen, Moment, ich muss mal kurz selber mit Jadzia sprechen und dann sagt er, wie lange geht denn das hier noch? Es ist ja unerträglich. Mhm. Also er kriegt das ja auch wirklich mit, ne?
Wobei er auch hochstapelt. Ich glaube, er meinte das gar nicht so. Er wollte nur einmal sein, ich meine, das ist ja ein typischer Quark, den er da gerade gemacht hat. So von wegen, du schuldest mir dann was. Weißt du, so ungefähr hörte sich das an.
Ja, klar. Na gut, aber es ist ja für ihn tatsächlich auch ein Ding, ne? Also er ist jetzt, er ist der Einzige, der in ein anderes Geschlecht wechselt in dieser Situation und das ist für ihn halt ein Riesending, ne? Was in dem Moment für mich auch noch interessant ist, zum Beispiel, wir erfahren in dem Moment, dass Ordred, also der vierte Wirtskörper, den jetzt hier Quark darstellt oder einen Platz, einen Raum bietet in sich, sie war Vorsitzende der Symbiosekommission. Und da frage ich mich, was weiß denn wer in dieser Kommission? Wenn Leute in der Kommission wissen, dass zum Beispiel 50 oder gar 100% der Bevölkerung
Vereinigt werden können.
Vereinigt werden können. Mhm. warum weiß Jadzia das denn nicht?
Das ist
also
das eine sehr
kann
gute
ja Ordred
Frage.
Nicht gewusst haben. Ne? Also das heißt, wenn sie schon vereinigt war, als sie in die Symbiose-Kommission als Vorsitzende kam, dann gibt es innerhalb der Kommission auch noch mal eine Klassengesellschaft, wer weiß was.
So 1632. Ja, es kann
genau.
ja sein.
Dann sind es die Ärzte vielleicht, die oder, eben sowas wissen.
Oder das ist vielleicht auch eine ja. ganze Neuigkeit. Vielleicht ist das für die auch neu.
Ich bin mir nicht sicher.
Glaube ich nicht. Auch nicht, aber kann ja sein. Aber das würde erklären, warum Jadzia das nicht weiß, wenn sie, also eine ihrer Persönlichkeiten mal früher Vorsitzende war. Und das ist eine Sache, die geht nicht einfach an einem Vorsitzenden vorbei, so von wegen, ach, alle können vereinigt werden, ja, ist ja cool. Wir haben.
Naja, vielleicht bleibt das wirklich das Wissen bei den Ärzten. Ne? Und das sind alles Unvereinigte, das könnte durchaus sein.
Ja, war diese Ärztin eine Unvereinigte? Also ja. Den Eindruck, ja, meinst du, ja, das sagst du jetzt so einfach. Also ich hatte den Eindruck.
Ja, du kannst das andere auch einfach so sagen.
Ja, okay, das stimmt. Da hast du natürlich absolut recht. Aber ja, ich hatte so den Eindruck, also für mich stand das außer Frage. Das ist eine Vereinigte, ganz klar.
Okay,
und die gibt ihr Wissen natürlich dann auch weiter. Aber nochmal, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Frage im Allgemeinen, wie alt wird denn so ein Symbiont?
Oh, das wissen wir nicht. Also mehrere hundert Jahre jetzt. Dex ist zum letzten Zeitpunkt, den wir sehen, also Ende Deep Space Nine, 2375, über 300 Jahre alt. Nee, gerade 300. Naja, also geboren 2018.
Mhm.
Und wir sehen Dex zuletzt 2375.
Jetzt mal nochmal die Frage, also weil ich eine Sache nicht verstehe. Ich verstehe es aus einem moralisch-ethischen Standpunkt nicht. Wenn so ein Symbiont nicht unsterblich ist und wenn
ja,
so ein Symbiont sich nicht fortpflanzen kann und wenn
doch.
So ein Symbiont, ja Moment, wo pflanzt er sich denn fort? Im
Na, in
Körper,
den Becken von Makala.
Da kann er ja nicht wieder hin zurück.
Nee,
das ist
aber
meine
wahrscheinlich
dritte.
Bleiben die dort bis zur Geschlechtsreife und sobald sie Nachwuchs haben, werden sie vereinigt.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Das ist wirklich wirklich das, was wo man sagt, das kann weg. Das kann in den Wirt.
Der Lachs ist zurückgeschwommen
ja.
und hat geleicht. Tschüss.
Ja, okay, ja, so ungefähr. So, jetzt kann er wirklich als Humus den Pflanzen dienen. Nein, aber
wir gehen ja davon aus, dass die Symbionten das auch möchten, ne? Also, dass die Becken
ja.
verlassen möchten und neue Eindrücke
das sagst
im Universum.
Du so. So, ich habe meine Frage ja noch gar nicht gestellt. Also, nochmal.
Ja.
Drei Bedingungen, ne? Die sind nicht unsterblich. Die, können nicht wieder in das Becken zurück. Was war denn meine dritte Bedingung? Jetzt habe ich selbst nicht mehr im Kopf. Naja, auf jeden Fall, diese Sachen, die müssen schon zutreffen. Wenn die sich nicht im Körper dieser Person fortpflanzen können, wenn die nicht zurückkehren können, wenn die nicht unsterblich sind, warum sind die so besonders schützenswert?
Naja, weil es weniger Symbionten gibt als Trill, Humanoide.
Ja, ja, aber dann wären doch eigentlich die sich fortpflanzen können. Das sind doch die.
Na, die Symbionten pflanzen sich doch auch fort, die wachsen noch nicht auf Bäumen.
Ja, die pflanzen sich fort in den Becken. Aber
ja.
Warum sind die vereinigten Symbionten so schützenswert? Die werden ja als übermäßig schützenswert dargestellt. Die sind zwar weniger, aber die werden ja dargestellt, als wenn das Halbgötter wären, die sterblich sind.
Naja, weil. Ne, die sind ja sterblich, aber also weil sie eben Wissensträger sind, sie überdauern Generationen.
Aber was ist denn deren Motivation, dass das über Generationen weitergegeben wird? Ich weiß nicht, ob dieser Schutzinstinkt von dem Symbionten kommt oder ob der wirklich rein theoretisch nur von den Trill kommt. Wir schützen das, damit sich so viele wie möglich mit denen vereinigen können, damit diese, also ich sag jetzt wieder, ne, damit diese Obsession ausgelebt werden kann, dass diese Trills, die alle so einen Wirt haben, nicht Wirt haben wollen, die alle so einen Symbiont haben wollen, befriedigt werden können oder zumindest viele davon, damit eben wenig um sich gehauen wird, schützen wir die jetzt besonders. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Schutzreflex durch die Symbionten hervorgerufen wird, sondern dass das eine reine humanoide Sache ist. Die Symbionten, die pflanzen sich fort. Und auch wenn ich das vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, mehr und mehr drängt sich mir auf, dass das, was weg kann, vereinigt wird. Also das hört sich wirklich übel und schlimm an. Aber nochmal, wenn du, also beispielsweise, ne, da kommt, kommen jetzt Alien an und die sagen, gib mir 1 Million eurer Leute. Gibst du denn dein bestes Kind dahin? Ich meine, die, verstehst du, das ist einfach nur eine Sache, wie stelle ich mir das vor? Diese Außerirdischen landen auf meinem Planeten und sagen, die haben zwar kein schlechtes Leben, aber es wird ganz anders sein. Und die haben auch nichts mehr mit euch zu tun quasi.
Ja, ja. Aber also die Ausgangsprämisse war ja eigentlich, dass die Trill sich zusammensetzen aus Trill-Symbionten und Trill-Humanoide. Also dass dort auf dem Planeten natürlichen Ursprungs diese beiden Daseinsformen existieren. Und die existieren auch unabhängig voneinander. Aber man kann sich eben auch vereinen und dann hat man noch mal eine Art besonderes Dasein und Leben. Dann profitieren beide Seiten, dann können eben die Symbionten die Becken verlassen und was von dem Universum sehen. Und und neue Eindrücke eben durch die Humanoiden, in denen sie sind, erleben. Aber eben die Humanoide nehmen auch total viel mit, weil sie dadurch eben Eindrücke von anderen Humanoiden und womöglich auch vom Symbionten erhalten. Und sich weiterentwickeln. Also es wird ja immer gesagt, die Aufgabe des Wirtes ist, den Symbionten auf die nächste Stufe zu tragen. Ne, wir müssen uns weiterentwickeln für den Symbionten in uns. Wir müssen ihm was Neues bieten. Wir müssen ihm ein neues Leben geben.
Das hört sich an für mich wirklich wie ein Altenheim. Sorry, also ich verstehe nicht die Motivation des Symbionten. Dann kann er sein restliches Leben noch schön genießen. Ehrlich, das ist, wie hört sein sich das für dich an?
Sein restliches Leben ist aber sehr, sehr lang im Vergleich zu dem der Zeit. Wir wissen nicht, wie lange sie im Becken sind. Wir wissen über die Symbionten verflucht wenig.
Das stimmt.
Echt wenig. Ja, also wir haben bisher, glaube ich, immer nur so ein diffuses Bild vermittelt bekommen von alle sind fein damit und es geht allen gut und
Tanja, fein damit sein.
Ich habe es auch gemerkt.
Fein. Ja, oh. Okay. Nein, ich habe dich bisher, was das angeht, nie korrigiert. An dieser Stelle muss ich es einmal tun. Es tut mir leid und es sollte auch kein Mansplaining sein. Bitte verzeih mir. Also.
Nein, alles gut. Ich habe es auch gemerkt.
Okay, weiter im Text.
Ach, immer diese Anglizismen.
Hab ich dich aus dem Konzept gebracht, ne?
Wir bekommen in Star Trek eigentlich das Bild vermittelt, dass es in Ordnung ist, dass das gewünscht ist von beiden Seiten. Wir machen hier ein Fass auf und betrachten hier Sachen. Ich glaube, das wollte Star Trek so nie.
Ja, also, das glaube ich auch nicht. Ne? Also ich glaube, soweit haben die sich auch gar keine Gedanken gemacht. Aber
Sie haben ja tatsächlich die Perspektive aus TNG geretconnt, ne? Also das sollte es nicht mehr sein.
Ja, stimmt.
Und das wird ja auch aufgenommen, zum Beispiel in so einer Folge wie Wiedervereinigung. Irgendwo habe ich sie ja auch stehen, dann sage ich mal, ach so, hier, Staffel 4, Folge 6, wiedervereint oder wiedervereinigt.
Das ist schwierig.
Hier haben wir die Situation, ähnlich wie später mit Esri und Worf. Also hier treffen Personen aufeinander, die in einem, in Anführungszeichen, früheren Leben, also in einem früheren Wirtsdasein, mal verheiratet waren. Also hier trifft Jadzia Dax auf eine Trill, deren Name ich hier auch irgendwo stehen habe, bei Gelegenheit sage ich Ihnen.
Ja, ich hab ihn mir auch nicht notiert. Das ist
mit Nachnamen Khan. Ja. Genau, also ein Khan Wirt war mal verheiratet mit Tobin Dex, oder? Mit Torias, genau. Es war der Shuttle-Unfall, der sie getrennt hat, genau. Der fünfte Wirt, Torias Dex, war der erste, der auch gleichzeitig Sternflottenoffizier war, also der in der Sternflotte gedient hat und er ist beim Shuttle-Unglück ums Leben gekommen. Und nach ihm gab es eben den verschwiegenen Wirten Joran und er war mit Nilani Khan verheiratet bis 2285. Ich habe auch versucht, so ein bisschen die Zeiten zu sortieren, um zu eruieren, wie lang wohl wer irgendwie Host war. Also hier im 23. Jahrhundert ist er gestorben und er war, wie gesagt, mit Nilila Khan verheiratet. Und jetzt trifft Jadzia auf eine spätere Wirtin von Khan, ich glaube Linara heißt sie, und bei den beiden funkt's halt direkt. Also sie erinnern sich sofort an ihr früheres Eheleben, wie sehr sie sich geliebt haben und wie tragisch das geendet ist durch den Unfall, dass dass sie sich quasi nicht verabschieden konnten. Sie sagte, flieg doch nicht und das Shuttle ist noch nicht gut getestet. Das ist ein Test, den du da fliegst und du riskierst zu viel. Und Torres hat gesagt, ach was, das schaffe ich schon. Und dann kam es dann doch zum tödlichen Unglück und das nagt an ihnen beiden, das sieht man. Und hier wird eben klar gesagt, in der Trill-Gesellschaft geht das nicht. Du kannst nicht wieder zurück in die alte Familie und vor allem nicht zu deinem alten Partner oder Ehepartner. Das kann nicht sein. Und ich dachte erst, wie engstirnig und wie sehr wird hier diese Liebe verboten? Denn wir sehen hier in dieser Folge diese zwei also wirklich auch noch sehr gut aussehenden Frauen. Ja, denn Lenara ist eine ebenso wunderschöne Frau. Und das ist einfach so gut gespielt auch. Ich nehme denen das so ab, wie sehr sie füreinander empfinden und wie das wieder aufflammt. Und in der ersten Hälfte der Folge bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt zu denken, boah, wie engstirnig ist denn das? Und die Trill wieder mit ihren dummen Regeln und so, ne? Und dann im Laufe der Folge wird aber für mich immer mehr klar, warum es diese Regel gibt. Denn tatsächlich würden sie sich hier in ein altes Leben zurückverlieren. Also also auch, das wäre gegenüber Jadzia zum Beispiel auch überhaupt nicht fair. Wenn sie ein Leben von vor 100 Jahren wieder aufnimmt. Denn sie hat ja auch Wünsche, Ziele, Hoffnungen und verliebt sich vielleicht auch neu, wie zum Beispiel später in Worf. Und das würde sie sich nehmen. Und das würde sie natürlich auch, das ist die Perspektive der Symbiose-Kommission oder der Trill-Gesellschaft, das würde sie auch dem Symbionten nehmen, die neuen Kettenglieder aufzubauen, um das Leben des Symbionten weiterzuführen, wenn man immer dem Alten nachhängen würde, wenn man sich dem hingibt.
Ja, kleines Gegenargument ist, ich bin jetzt schon so und so lange mit meiner Frau verheiratet, jetzt muss mal Schluss sein. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Nee, also bei uns, stell dir vor, in unserer Gesellschaft wäre das so. Es passiert irgendwas, wie beispielsweise 10 Jahre vergehen. Also das ist einfach nur ein Ereignis. In diesem Fall ist es, bei denen ist es halt weitreichender, gebe ich zu. Aber es passiert eine Sache und ich gehe jetzt einfach von diesen 10 Jahren aus und danach ist diese Beziehung zu Ende.
Genau,
und ich bin aber noch
an der Reihe ist.
Und ich, ja, genau. Und ich bin noch in diese Person verliebt.
Ja.
Vielleicht hat sich auch was verändert. Aber ich darf nicht. Und das fand ich schon sehr hart. Ich fand das nicht gerechtfertigt. Also natürlich sehen wir es nicht aus einem Trill-Blickwinkel, sondern wir sehen es natürlich immer aus einem menschlichen Blickwinkel. Und daher gesehen, und ich meine, wir sehen zwei angemalte Menschen, ne? Zwei junge Frauen, die, wie du schon sagtest, ja auch nicht gerade hässlich sind. Und man denkt sich so, ja, was ist das Problem? Und ja, ich kann das natürlich schon verstehen, dass diese Leute neue Erfahrungen machen sollen, aber diese Begründung fand ich ein bisschen schwierig. Was ich aber verstehen kann, ist, dass die das aus diesem Grunde machen, dass wenn diese Wirte erstmal zusammenbleiben, dann werden die immer wieder in so Wellen immer wieder zusammenbleiben. Also wenn das erlaubt ist, dann wird sich so eine Zweiklassengesellschaft bilden. Es wird so eine, wir sind immer zusammen und es werden so Klicken sich bilden. Also wenn es auch nur 2-Mann-Klicken sind oder es werden sich so Gruppen bilden, weil wir kennen die ja alle. Also ich kenne beispielsweise meine Peer Group und ich hänge mit denen gerne ab. Es gibt dann zwar immer ein paar Veränderungen persönlicherweise, aber am Ende wird sich, und das vermute ich mal, einfach so Kasten bilden. Und ich glaube, das versuchen die zu verhindern. Da, also aus dieser Argumentation heraus könnte ich es verstehen. Es wird aber nie so explizit gesagt, aber wenn ich es so betrachte, dass man sagt, okay, man möchte eben nicht, also, oder man möchte eine möglichst große Durchmischung der Menschen, oder der Menschen, sage ich schon, der Trill untereinander, ob vereinigt oder nicht vereinigt, dann verbieten wir das einfach, aber ich finde Verbote, was Liebe angeht, das ist ein bisschen, das kratzt an meiner Seele.
Wie gesagt, so ging es mir am Anfang auch damit, aber ich denke, hier geht's wirklich darum, sich vor Augen zu führen, wer hier gerade empfindet und wer hier gerade spricht. Also zum Beispiel fand ich in der Folge sehr, sehr spannend, dass sie ins Gespräch geht, sie sucht Rat, also Jadzia sucht Rat bei Benjamin. Und sie sagt am Ende zu ihm, also es geht so ein bisschen hitzig schon, weil sie eigentlich will sie den Gefühlen nachgeben und sie will jetzt eine Bestätigung, dass sie sagt, ja, mach das. Und das hat zur Folge, dass sie von der Trill-Gesellschaft verstoßen werden. Das heißt also auch gleichzeitig, das Todesurteil für potenzielle weitere Leben oder weitere Wirtsvereinigungen für den Symbionten. Das heißt, auch der Symbiont wird von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sobald der Wirt stirbt, stirbt auch der Symbiont. Das ist eine weitreichende Entscheidung für beide, denn beide sind ja vereinigte Trill. Und sie möchte im Grunde bestätigt wissen, dass die Liebe in Ordnung ist und Benjamin soll sie unterstützen. Und er bringt auch Gegenargumente und sie wird hitzig argumentiert dagegen, aber er sagt am Ende, und das fand ich auch sehr, sehr schön, ich stehe an deiner Seite, egal wie du dich entscheidest. Und sie sagt dann, das fand ich sehr, sehr spannend, ich habe 7 Leben gelebt und ich hatte noch nie einen so großartigen Freund. Und da frage ich mich halt immer, wenn sie solche Sachen sagt, wer spricht denn da gerade? Weißt du, also einerseits haben wir hier eine Jadzia, die einfach im Kopf das Bewusstsein von 7 anderen Wirtsleben, also erwachsenen Wirtsleben mit hat. Zudem hat sie auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, Bewusstsein von Gerard, also dem Attentäter, der ihr den Symbionten mal für kurze Zeit gestohlen hatte, der zum Glück nicht lange genug dann in ihm vereint war, dass es nicht wieder rückgängig gemacht werden hätte können. Und ich glaube, Gerard hat dann auch überlebt, weil es eben nicht so lange hielt, diese Vereinigung, ne? Und dann hat sie auch jetzt noch Empfindungen von Odo in sich. Also sie ist angereichert mit so vielen verschiedenen Eindrücken, Bewusstsein, wie ich sage, Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, Lieben und Familien, die jeweils hinter den Personen steht. Und dann frage ich mich halt immer, wessen Bedürfnisse werden hier gerade befriedigt? Wer spricht hier gerade? Ist es Jadzia? Ist es Dex? Ist in dem Fall Torias? Wer spricht hier gerade? Wer empfindet und wer darf wann? Also es ist alles so sehr ineinander verwoben und verworren, dass es manchmal unsortierbar scheint. Und dann ist es aber doch wieder sortierbar, eben in solchen supervisorischen Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, ich hoffe, es heißt Kishara, ich habe es immer noch nicht gefunden. Und weißt du, und dann kann man es wieder auseinander dividieren, ne? Und da muss ich immer an diesen Satz denken in der Folge Tuvix, ne? Als es diesen Beamunfall gibt und aus dem Vulkanier Tuvok und aus dem Talaxianer Neelix eben diese neue Person entsteht und es wird darüber philosophiert, wie man das wieder rückgängig machen kann. Und für einen Moment sieht es, oder für eine ganze Weile auf dem Schiff sieht es so aus, als ob sie, und da wird das Beispiel gebracht, als ob man versucht, einen gebackenen Kuchen wieder zu trennen. Also versuch mal aus einem gebackenen Kuchen, die Eier und das Mehl wieder rauszuholen. Schon. Und so wirkt es hier manchmal auch. Es ist so verworren und verwoben und dann trotzdem schaffen sie es durch ihr Training, durch ihr Sortieren, durch sowas wie Kirschara, sich wieder zu sortieren und sich in die Einzelteile zu zerlegen und zu überlegen, wo kommt denn das Bedürfnis her? Warum habe ich einen Ractacino getrunken? Warum möchte ich jetzt hier mit Lenara leben? Warum möchte ich meinem Volk und dem Symbionten die Zukunft den Rücken kehren? Ne? Und das passiert ja, obwohl es total schmerzt, obwohl es wehtut. Sie entscheiden sich ja dann dagegen und bleiben nicht zusammen. Und dann denke ich mir, das ist halt auch ein Stück weit Fairheit, ne, gegenüber zum Beispiel dem jetzigen Wirt. Denn Jadzia war nie verliebt in Nilala Khan. Ja. Hat nie zu Lebzeiten von Nilala gelebt oder hat sich jetzt auch nicht, also theoretisch, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in Lenara verliebt. Denn ja, hier möglich. Sind alte Gefühle am Werk, ne? Und dann ist die Frage, wessen Leben wird hier gelebt? Und es muss darauf geachtet werden, dass eben nicht sowas passiert wie bei TNG, dass nicht ein Odan ein Riker komplett okkupiert und der nicht mehr existiert.
Ja, aber das Nichtverpflanzen des Symbionten ist ja ein Todesurteil. Und ich finde, das ist ein ganz schön hartes Urteil für du hast dich in jemanden verliebt. Ach so, und dann, ich habe noch, also das ist das eine.
Ich denke, sie werten nicht, ach, du hast dich in jemanden verliebt, deswegen bist du ausgestoßen, sondern du nimmst eine alte Liebe auf und verwehrst da mit deinem jetzigen Wirt, deinem jetzigen eigentlichen ursprünglichen Bewusstsein ein eigenes Leben. Und das wollen sie verhindern und deswegen ist die Strafe so hart. Und die Strafe ist immer so hart, es endet immer mit dem Tod bei den Trill. Und du hast Scheiße gebaut wie Jurat, okay, der Symbiont wird entnommen und boom, du bist tot. So ist es ständig, ne? Also das ist das Harte, was ich eben ja schon meinte, wer ist hier Richter? Ja, okay. Dass die Kommission richtet über die Leute, die sich beworben haben, durchgekommen sind und vereinigt werden.
Und das ist wirklich.
Was ich noch sagen wollte, noch ganz kurz, die Guardians in den Höhlen, die sind ja explizit nicht vereinigt. Ne? Also die können ihr Leben im Dienst der Symbionten stellen. Vereinigte Trill sollen sowas wahrscheinlich eben nicht machen und so ein eintöniges, in Anführungszeichen, Leben führen. Die sollen raus ins Universum fliegen oder gehen oder in der Gesellschaft bleiben und sich entwickeln und leben. Und ja, zum Beispiel eben auch heiraten und Kinder kriegen, aber eben erst, nachdem sie dann vereinigt wurden. Und sonst dürfen sie eben nicht vereinigt werden.
Ja, nee, nicht nur die Symbionten geben ihren Ausschuss, auch die Trill. Ne, die opfern diese ganzen Sache. Naja, auch die humanoiden Trill, die Unvereinigten, die opfern ihren Ausschuss und sagen, ja, geh du mal in die Höhlen, du wirst niemals so einen Wurm eingepflanzt bekommen.
Ich denke schon, dass es eine Berufung sein muss. Ne?
Also
was
ich
wir
auch.
Da gesehen haben,
so
dieser Tomen oder so, genau, also das war Berufung. Wir haben gesagt, das ist ein ganz schöner Nerd, der lebt dafür, der hat ein Gefühl dafür, dem liegt das wirklich im Blut, mit den Symbionten zu kommunizieren und das einzuschätzen. Und ich vermute, ehrlich gesagt, deswegen dachte ich auch, dass die Ärztin zum Beispiel nicht vereinigt ist, dass es mit denen ganz genauso ist, dass sie eben auch ihr Dasein oder
mönchmäßig,
zumindest ihr Berufsleben,
so Nonne-Mönch.
Na, weiß ich nicht. Also zumindest ihr Berufsleben, also hier sehen wir ja nicht, dass die dann in diesem Trakt, sag ich mal, eingesperrt sind. Vielleicht ist das auch so, ne?
Okay.
Unmöglich sind das so Novizinnen, keine Ahnung. Mhm. Also, aber die Ärztin, die hielt ich eben für nicht vereinigt. Und dann entscheiden die aber solche Dinge über Vereinigte. Und das würde dafür sprechen, dass Ordred als Vorsitzende der Symbiosekommission zum Beispiel eben nicht wusste, dass sie nicht die Wahrheit erzählt bekommen, wie viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich vereinigt werden können.
Okay, hast du dir schön herbeigeführt. Trotzdem möchte ich die Trill dafür verurteilen, dass die für, und da komme ich auch gleich nochmal dazu, für eine Liebe im Prinzip das Todesurteil aussprechen. Also das finde ich nicht richtig. Zum einen, und zum jetzt nochmal die Frage, ne? Wir sehen diese beiden wunderschönen Damen. An welchem Punkt sagt man denn, okay, ab jetzt vollstrecke ich das Todesurteil mit Nichtvollpflanzung, Verpflanzung des Symbionten, wenn die sich berühren, wenn die sich küssen, wenn die zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben, wenn die was auch mal ihre Liebe öffentlich eingestehen. Was ist denn das Kriterium, dass ich diesen, ich sage jetzt mal das Fallbeil, heruntersausen lasse? Wann tue ich das? Das habe ich nicht erkannt. Denn die haben sich geküsst.
Ja, gut, sie haben
hinter verschlossenen Türen. Scheinbar war das aber ein offenes Geheimnis.
Naja, sie haben die Kurve nochmal gekriegt. Also sie standen ja quasi unter Beobachtung, wurden beäugt, besorgt, ne? Mhm. Und ich denke, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir bleiben zusammen, wir wollen zusammen leben, und das kannst du halt irgendwie nicht mehr verheimlichen, ne? Dann wäre es, denke ich, klar gewesen für die Kommission.
Ja, pass mal auf. Und jetzt würde ich sagen, dass dieses Problem, diese Gesellschaft, ich meine, du willst natürlich aus der Trill-Gesellschaft nicht ausgeschlossen sein, aber ein ewiges Leben für den Symbionten ist trotzdem noch möglich, indem die sich einfach sagen, ja, pass mal auf, wir schauen uns in der Bevölkerung mal um. Wir haben hier wir gründen eine weitere Kommission, und die heißt Kommission Ausschussware. Und da kommen halt die Abgelehnten hin, und dann suchst du dir davon den Besten aus, den nimmst du von dem Planeten runter und vereinigst gnadenlos. Weißt du, was ich meine? Also das, ich finde es nicht
womit
so.
Denn?
Naja, mit beispielsweise Ezri geht's schlecht.
Ach so, ich verstehe, was du meinst. Also,
Ezri hat
die,
sich aber
die Leute, die
ausgeschlossen
wurden,
genau.
dass die sich in einer Gesellschaft finden, um
richtig
dann den Symbionten weiterzugeben. Ah ja.
Ja, denn wir wissen ja, nein, es sind nicht ganz spezielle Bedingungen vorherrschend, die wirklich sicher sein müssen. Man
das
könnte sogar
wir, ja,
schlimme Massenmörder nehmen. Ne? Also ich meine, das ist ja Fakt.
Ja.
Das ist ja Fakt.
Ja.
Ne? Oder wir wissen halt auch.
Waren wir jetzt kein Massenmörder, aber.
Naja, es ist ein Mörder. Ja, entschuldige. Ja, also rein theoretisch, die persönliche Eignung ist eigentlich nur darauf gedacht, dass man dieses Wissen, dieses immense Wissen, diese immense Persönlichkeit, die sich da ansammelt, dass man die auch weiter in einem guten, und da ist halt die Frage, was ist denn gut, in einem guten Weg weiterführt. Und diese Entscheidung, was gut oder schlecht ist, das entscheidet ja diese Kommission.
Ich denke schon, dass es auch physische Voraussetzungen gibt und dass tatsächlich dann nicht alle in Frage kommen. So habe ich es zumindest verstanden.
Das haben die behauptet.
Aber in was ist, ja gut, es wird behauptet, aber in welchem Prozentualteil das wirklich möglich ist, das weiß ja die Gesellschaft nicht. Das wird ja verheimlicht. Das ist ja das große Geheimnis. Mhm. Deswegen habe ich mich ja gewundert, dass Sisko und Bashir da so heil rausgekommen sind, ne?
Also ich könnte mir ja vorstellen, dass sich da in Kürze eine Untergrundbewegung bildet. Also, okay. Also Unvereinigte, vereinigt euch im wahrsten Sinne des Wortes. Naja.
Okay.
Okay, also ja, im Prinzip haben wir jetzt dieses Drama mit den Verliebten, die sich aber nie wiedersehen dürfen, ja, schon abgehakt, hoffe ich doch, weil das kratzte mir an den Nerven. Das empfand ich nicht als schön.
Ja, na gut, was heißt nicht wiedersehen dürfen? Also Esri arbeitet ja später auch mit Worf zusammen, wobei die haben auch eine kleine Liaison nochmal, ne, in dieser Geschichte, wo Worf wird vermisst und aber das kommt nicht raus. Die werden dann direkt entführt und zum Tode verurteilt und dann gerade noch gerettet von Damar und dann ist halt passiert und naja, dann haben sie sich miteinander arrangiert und sind jetzt Freunde.
Mhm. Ja, aber das Verhältnis zwischen denen ist ja immer irgendwie komisch, ne?
Ja. Ja, es ist schwierig, natürlich ist es schwierig.
Ja gut, Esri hat ja auch mit ihrem Wirt sein auch so ihre Schwierigkeiten. Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Sie trennt ja in diesem Verfahren da eben noch einmal den Attentäter Joran, heißt er, ne? Den Attentäter Joran ab. Und er ist ja wirklich ein absoluter Psychopath. Anders, als es uns vorher ja gezeigt wurde.
Vorher, was haben wir vorher schon gesehen? Halt auch sehr wenig.
Ja, zugegeben, wenig. Aber vorher war es halt eine Umarmung im Milchbecken. Ne? Das war ja, doch Joran.
Wobei, das war Joran, ja. Und dann gibt es aber später noch eine Folge mit Jetsia, als sie während ihres, ich sag jetzt nur mal einfach weiterhin, Kirschara. Wahrscheinlich ist das was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gefunden.
Wir sind echte Profis, echt.
Ich weiß sogar, dass ich es hier zweimal auf meinen drei Zetteln irgendwo stehen habe, sogar mit, wie man es ausspricht. Deswegen bin ich mir mit dem Sch sicher. Aber ob das Wort an sich stimmt, ich weiß es nicht. Also, Sisko nimmt nämlich in dieser, ich sag mal, supervisorischen Zeremonie Joran auf und da ist man schon auf alles vorbereitet. Das wird nämlich in der Gefängniszelle gemacht, hinter einem Kraftfeld. Und da wundert man sich dann halt schon, ne? Also weil bisher hat man eben, wie du gesagt hast, ja eine sehr einvernehmlich nette Art und Weise gesehen. Also ja, wir wissen, Joran wurde zum Mörder, wir wissen aber die Umstände nicht, wir wissen gar nicht so genau, was sein Motiv war und so weiter. Und am Ende wird er eben in Jetsia Dex als ehemaliger Wirt angenommen, ne? Und das zeigt sich eben in dieser Umarmung dann. Und bei dieser Tradition ist man sich dann schon sicher, dass das hochgefährlich wird und dass er hinter Gittern muss, also hinters Kraftfeld, ne? Und als das dann er überlistet Jetsia, dass sie denkt, es ist in Ordnung, das Kraftfeld fallen zu lassen. Also sie schaltet es aus und dann geht er ihr sofort an die Gurgel. Ne? Also damit hatte man als Zuschauer wahrscheinlich echt nicht gerechnet. Ne?
Nee, ja, also ich fand es eigentlich schlecht geschrieben. Und ehrlich gesagt, diese Soziopathen, Psychopathen dieser Art, ne, die halt wirklich auffallen. Ich meine, er war auch nur ein halbes Jahr in dem Körper. Oder beziehungsweise, also der Symbiont war nur ein halbes Jahr mit diesem Attentäter. Was ist denn seine Haupteigenschaft? Er ist ein Mörder.
Ja, er war Komponist und war schon immer irgendwie auffällig, sagt sein Bruder. Ne? Wobei, also da fand ich übrigens
auf seiner Visitenkarte steht Komponist und Mörder.
Ja, irgendwie schon. Ich fand interessant zu sehen, weil diese Melodie, die das Ganze ja in dieser Folge ausgelöst hatte, die wurde vor, ich meine, 86 Jahren komponiert. Und dann wird der Bruder Jolat Bilar kontaktiert. Der erzählt dann eben. Und der kann ja nicht viel jünger gewesen sein, ne? Aber der lebt noch. Das finde ich interessant.
Genau.
Also die werden halt auch ähnlich alt wie Menschen dann im 24. Jahrhundert, also mal locker über 100 Jahre.
Ja, er wirkte nicht tatterisch, ne?
Genau, ja. Curzon feierte auch irgendwann seinen 100. Geburtstag. Gut, ich meine, wir können ja auch mal kurz, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Es sah kurz so aus, als ob die Aufnahme abgebrochen ist. Aber wir sind immer noch da, wunderbar.
Yay.
Es kann weitergehen. Mhm. Genau, Joran. Ja, im Grunde haben wir über Joran ja auch alles gesagt. Ich wollte nur darauf hinaus dass die eben auch recht alt werden, ne? Und ich hatte versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, wann denn Layla zum Beispiel als erste Wirtin vereinigt wurde. Das konnte ich nicht so richtig ergreifen, wie lange das Ganze dauerte. Also jetzt zum Beispiel der dritte Host, die Emily, die hatte im 23. Jahrhundert in den 40er Jahren auf der Erde mal eine kurze Affäre mit Leonard McCoy.
Ach was.
Und genau, und ja, dann, ja, jeder Wirt lebte halt nach der Vereinigung unterschiedlich lange. Also vielleicht ging das Ganze im 21. oder im 23. Jahrhundert los. Wir wissen es nicht genau mit den Dex-Symbionten. Ja. Okay, jetzt bin ich gerade so ein bisschen raus dieser kleinen technischen Störung.
Naja gut, ich meine, wir hatten jetzt über Ezri gesprochen. Und oder beziehungsweise über Dex und dass der Joran weggesperrt wurde hinter einem quasi in der Zelle eingesperrt wurde. Ja. Warum er denn dann wieder herausgelassen wurde, weil er sich dann angeblich an diesem Kraftfeld selbst verletzen wollte, das fand ich an den Haaren herbeigezogen, an Siskos kurzem Schopf herbeigezogen. So psycho und soziopathisch kann man eigentlich doch fast gar nicht sein. Das wirkte so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig, fand ich.
Das Motiv war unklar, ne? Was soll das eigentlich?
Ja, genau. Also dafür, dass Jadzia Dex oder generell Dex so relativ unauffällig und normal ist, ist er doch wirklich ein krass harter Typ. Und das fand ich irgendwie ein bisschen zu viel. Und außerdem, wenn ich den gut geschrieben hätte, also wenn die den gut geschrieben hätten, dann wäre es doch so gewesen, dass er gesagt hätte, nein, es ist alles gut und er zieht das durch, was er denn will, auf eine ganz unauffällige Art und Weise, aber er muss es unbedingt mit Gewalt machen und das ist unglaublich dumm. Also fällt es halt auch auf. Deswegen fand ich irgendwie nicht so, das war mit der Faust ins Gesicht geschrieben. Das fand ich nicht so gut.
Okay, ja genau. Ich habe jetzt auch gefunden, wie das Ritual heißt und ich habe natürlich Quatsch erzählt. Ich dachte die ganze Zeit, das kann nicht stimmen. Das war nämlich irgendwas Vulkanisches, was ich da gesagt habe. Es ist das Shintara, dass sie da, also das Supervisorische, genau. Mhm. Ja.
Genau. So, und Shintara. Und ist das ist aber auch das, was Ezri Dex dann später macht, aber eigentlich nicht,
oder? Sie macht das alleine, ohne einen Guardian, spaltet sie quasi Joran ab, um mit ihm in Austausch zu gehen, ja, um von ihm quasi auch beraten zu werden, wie sie einen Mörder ermitteln kann. Darum geht das. Sie muss denken wie ein Mörder und deswegen muss sie den Mörder in sich auch wieder heraufbeschwören, sag ich mal.
Ja. Und das ist dieser imaginäre Freund, der jetzt auftaucht, den wir vorhin schon nannten. Und der Joran, der geht ein wenig bedachter vor. Der geht ein wenig, gut, er kann ja physisch nichts tun. Er kann nur Ezri dazu überreden, diese üblen Sachen zu machen. Und jetzt geht er mit Bedacht und langsamer vor und versucht aber auch Schlechtes zu erreichen. Was heißt Schlechtes? Er möchte wieder töten. Er möchte seinem Trieb nachgehen. Und das tut er ja fast auch erfolgreich.
Ja. Also gut, ich habe eben gesagt, dass das Motiv ist unklar. Ich meine, vielleicht war Joran einfach, ich sag mal, psychotisch, ne? Und dann wäre die Darstellung vielleicht dann doch irgendwie
nachvollziehbar. Aber dann hätte man, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der Joran, der muss ja zumindest jugendlich gewesen sein, als ihm Dex eingepflanzt wurde, ne?
Ja.
War der davor nie auffällig? Gibt es überhaupt eine gesellschaftliche Jurisdiktion in der Trill-Gesellschaft? Das wäre doch aufgefallen.
Sein Bruder fand ihn auffällig.
Ja, also ich meine, wenn sein Bruder
dann,
ihn auffällig
und dann hat er sich, dann hat er sich vielleicht eben durchs Programm gemogelt und ist da so durchgerutscht. Und das ist ja genau das, was sie vertuschen wollen, dass sie da einerseits schlampert gearbeitet haben, dass das eben passiert ist und andererseits, dass es eben auch beweist, dass Leute, die nicht gut auch mit einer Vereinigung letzten Endes umgehen können, psychisch, ja doch kompatibel sind, körperlich, ne? Also, dass es eben doch geklappt hat. Und währenddem sie sonst immer behaupten, wenn es eine Vereinigung ist, die eben nicht gut vorbereitet war, die nicht kompatibel ist, dann kann es zum irgendwie, was auch immer, Neurotransmitter, blablabla, Ungleichgewicht kommen und innerhalb von 3 bis 4 Tagen zum Tod. Ne?
Mhm.
Und
ja, das ist eben nicht der Fall gewesen. Ja, das ist ja nur eine Behauptung.
Das ist eben das Geheimnis, das sie mit sich tragen, dieser Kommission. Ja.
Genau. Ja gut, Ezri spaltet halt diesen imaginären Freund ab und hätte es halt auch, wenn sie sich einfach die Zeit genommen hätte und wenn sie eben nicht gerade gerufen worden wäre, als sie das zweite Ritual, das Rückkehrritual machen wollte, dann hätte sie ihn auch eiskalt wieder weggeschickt. Was heißt eiskalt? Sie hätte ihn wieder weggeschickt und er hätte sie halt nicht weiter in der Bewusstsein als imaginärer Freund weiter gestört. Aber sie hat ihn halt dagelassen, weil die Ermittlungen weitergehen und im Prinzip hat er ihr ja tatsächlich geholfen. Ne? Er ist hier ein bisschen, ja, er ist halt aus der Sicht eines Attentäters vorgegangen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sie, Ezri, den tatsächlichen Attentäter, der ja in diesem Fall ein Vulkanier ist, findet und außer Gefecht setzen kann. Ja? Und dann denke ich so, und jetzt kann der aber mal schnell wieder weg, der Joran, der muss jetzt ganz flott weg, bevor noch irgendein Unglück passiert. Ne? Also aus ihrem Kopf heraus.
Ja. Ja, ihn wieder halt irgendwie, sag mal, einpacken, dahin schicken, wo er war, ja.
Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn die nicht so manifest als ja, imaginäre Freund in der Gegend herumstolzieren, wie oder welchen Einfluss haben die dann?
Wie präsent sind sie?
Wie präsent
sind sie? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Vielleicht auch je nach Situation, je nach Empfindung, je nachdem, wie nah der jeweilige Wirt einem gerade kommt und wie man das zulassen möchte. Und um das eben auch zu steuern, ist, denke ich, dieses Training vorher auch wichtig. Denn vielleicht auch nochmal zur Erklärung, nachdem Jadzia gestorben ist und der Symbiont mit dem Schiff wegtransportiert wird, also mit der Destiny, gibt es gesundheitliche Probleme des Symbionten und zufälligerweise ist Ezri Tegan an Bord der Destiny als einzige Trill und opfert sich oder stellt sich eben bereit, Dex das Leben zu retten und ist dann wohl viel zu lange mit ihm vereinigt, als dass man es wieder rückgängig machen kann. Aber sie war nie Kandidatin, sie war nie vorbereitet. Sie hatte eine 15-minütige Einweisung von jemand, der überhaupt gar keine große Ahnung von Trill hat. Mhm. Eben der Bordarzt hat das gemacht. Ne? Und dann kommt sie auf Trill an und dann sagt die Kommission, ja, dumm gelaufen, da können wir jetzt nichts mehr machen. Da hast du ein paar Instruktionen, da hast du ein paar Nachschlagewerke, guck mal, wie du klarkommst. So. Und sie kommt halt erstmal nicht gut klar. Sie ist sehr verwirrt, ne? Schmeißt alles durcheinander, kann die Sachen nicht gut trennen. Und verliert so auch wirklich ihre Persönlichkeit aus dem Blick. Und sie sagt ja dann auch, als dann am Anfang der siebten Staffel sie wieder zu Benjamin Sisko kommt und sagt, ich glaube, du kannst mir helfen. Ich brauche hier ein bisschen jemanden an meiner Hand, also an meiner Seite. Ich brauche eine Orientierung. Ich bin total verwirrt. Und meine Familie und meine Freunde erkennen mich quasi nicht mehr. Ich bin nicht mehr die ich mal war. Ich kann hier nicht weitermachen in meinem Leben. Ich muss hier irgendwo neu ansetzen. Und ich glaube, an deiner Seite bin ich gerade richtig, ne? Und sie braucht ja wirklich die ganze Staffel dann auch, um sich zu sortieren, sag ich mal.
Ja, stimmt. Ich habe mal eine Metafrage. Und zwar, gibt es einen Grund, warum Terry Farrell eben nicht mehr dabei blieb? Hatte sie keine Lust mehr? Wurde sie rausgeschrieben? Oder war das halt einfach an der Zeit, dass das jetzt mal ein bisschen geändert wird? Im Hintergrund weiß ich nichts.
Ja, okay. Also da gibt es so viele Antworten, dass ich sagen würde, es ist die Frage, wen du fragst, welche Antwort es da gibt. Also die Produzenten sagen, wir wollten nicht, dass sie geht. Und Terry Farrell sagt, ich wollte auch nicht gehen. Aber es gab halt nichtsdestotrotz einfach Unstimmigkeiten, die dann dafür gesorgt haben, dass es dann hieß, na ja, wenn das nicht gelöst wird, dann ist es halt zu Ende. Und das war dann halt auf beiden Seiten sozusagen so. Und es ist nicht so richtig klar. Auch die Schauspielerkollegen wollen da nicht richtig Stellung dazu beziehen. Und das Letzte, was ich dazu hörte, war die im letzten Jahr veröffentlichte Dokumentation What We Left Behind. Also die Deep Space Nine-Dokumentation, wo sie über Jahre hinweg gedreht haben, auf Conventions zum Beispiel, wo alle Schauspieler zusammen saßen und sie in der Runde geredet haben oder auch mit Produktionsleuten gesprochen haben. Das wurde dann halt so querbeet zusammengeschnitten, um da so ein bisschen Bild zu liefern. Und auch hier ist das Bild, das von der Thematik vermittelt wird, halt einfach sehr divers, ne? Also jeder hat ein bisschen einen anderen Blick. Die einen sagen, na, die kam zu uns ins Büro und hat gesagt, sie hat Forderungen und wenn die nicht erfüllt würden, dann geht sie halt. Und wir haben gesagt, das passt nicht, dann musst du halt gehen. Und sie sagt, okay, dann gehe ich eben. Und sie sagt, na ja, es hat halt irgendwie nicht so gut gepasst. Es wird gesagt, sie wollte mehr Geld. Ich weiß es nicht genau. keine Ahnung, oder man wollte an ihrer Rolle irgendwie nichts ändern oder sie umschreiben, ich weiß es nicht genau. Also es passte von ihrer Seite irgendwie nicht so richtig und man hat gesagt, nein, nein, wir wollen das so und so und wenn dir das nicht passt, dann musst du halt gehen und dann ist sie halt rausgeschrieben worden. Also jede Perspektive hat da so ihre Meinungen. Ich glaube, mit den Jahren verschwimmt es natürlich auch mit viel Emotionen. Also sie wurde in der Dokumentation gezeigt, in dem Zusammentreffen mit ihren Kolleginnen, wo sie sehr gerührt war und auch sehr getroffen, wo sie nochmal gesagt hat, ich wollte eigentlich nicht gehen. Das hat sich so ergeben und dann wurde ich plötzlich rausgeschrieben und das ist total unfair und ich fühle mich schlecht behandelt quasi. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen halt die Produzenten auch, naja, sie hatte halt irgendwie so ihr Ding im Kopf und das konnten wir nicht liefern und dann ist sie halt gegangen. Wen du fragst, ne? Das ist unterschiedlich. Es wird sich nicht mehr richtig aufklären lassen. Ich denke, da spielen wirklich Emotionen mit, die Sache sehr einfärben.
Okay, also es war vielleicht nicht war ganz einvernehmlich, so, ne?
Nee. Und also sie hat dann eben auch eine eigene Serie gemacht oder hatte eine Serie, wo sie eine exponiertere Rolle hatte, eben diese Serie Becker. Mhm. Und die war nicht sehr erfolgreich. Das hat halt dann doch nicht so geklappt, vielleicht wie sie sich das vorgestellt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch ein großes Ungleichgewicht gegeben hat, wie sie bezahlt worden sind.
Das ist ja bekannt.
Die Frauenrollen sind dann vielleicht noch mal schlechter bezahlt. Ich weiß nicht, ob es das auch war oder ob es um die Inhalte ging, was so geschrieben wurde. Ich weiß es nicht genau. Also man weiß es generell nicht. Also es gab halt irgendwie so eine Unzufriedenheit, die dann dazu geführt hat. Ne? Mhm. Und es ist total schade, weil gerade an der Stelle in der Serie hätte sich auch noch so viel Schönes entwickeln können. Aber es ist halt auch eine krasse Zäsur, die noch mal wirklich zeigt, hier auch Hauptdarsteller sind nicht sicher. Ne? Mhm. Also das haben wir in TNG auch ganz früh mit Tasha Yar am Ende in der ersten Staffel. Dass man merkt, aha, das kann jeden treffen und nicht jede Woche, wenn man einschaltet, denkt man, denen passiert schon nichts, das sind ja Hauptdarsteller. Ne? Also es gibt da halt tatsächlich nochmal eine Zäsur und mit dem Eintreffen von Esri Dex nochmal ganz neue Komponenten, nochmal ganz neue Farben einfach und neue Themen. Und das ist halt auch schön, wobei ich bedauere es mit auf der einen Seite sehr, dass sie gegangen ist und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr schön, was Esri uns gebracht hat, ne? Mhm.
Obwohl, sie ist ja nicht ganz umstritten, wie ich hörte. Also
nicht ganz unumstritten, meinst du?
Entschuldigung, nicht, ja, da hast du absolut recht. Also sie ist nicht ganz unumstritten gewesen. Auch eine hübsche Schauspielerin, die, wie ich finde, auch das Thema nochmal schön aufgreifen. Oder man konnte halt das ganze Trill-Thema nochmal aufgreifen und nochmal ein paar Probleme zeigen. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Ich habe da wirklich nicht eine Meinung dazu. Ich habe Terry Farrell gerne gesehen in dieser Rolle als Jazia Dex. Viele fanden sie sei keine gute Schauspielerin gewesen. Kann ich jetzt nicht wirklich behaupten, aber was habe ich da auch für eine Meinung dazu? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie eine gute Schauspielerin ist oder nicht. Ich fand aber, dass die, wie hieß sie, die De Boer heißt sie, glaube ich, ne? Mhm.
Nicole, ja.
Nicole De Boer, dass sie das eigentlich sehr gut machte. Ich habe allerdings noch nicht allzu viel davon gesehen. DS9 ist so ein bisschen meine Schwäche. Ja, aber wie gesagt, ich wollte nur einfach mal wissen, welchen Hintergrund hatte, dass das überhaupt dieser Wandel nochmal in diesem Trill-Charakter vonstatten ging. Denn im Prinzip haben wir ja auch immer fast dieselbe Person da stehen. Nicht äußerlich, aber von der Persönlichkeit her. Also es wandelt sich natürlich super, super viel und es wird ja halt auch nochmal aufgegriffen. Ne? Dass es eben nicht ganz leicht ist, das sehen wir halt auch in der Trill-Kandidat, wo Jazia Dex den Arjin, heißt der, glaube ich, quasi beurteilen muss. Ich wollte es nur einfach nochmal sagen, weil sie ist halt Teil dieser Kommission, muss man ja auch sagen. Ne? Also jeder Wirt scheint das irgendwie zu sein. Oder nicht Wirt, sondern jeder vereinigte Trill scheint irgendwie
wie sagt man? Also die Kandidaten müssen ein Bereichstraining machen bei einem vereinigten Trill. Und also sie ist damit kein Kommissionsmitglied, aber, also würde ich es so interpretieren, sondern sie ist halt, ich sag mal, so eine Art Praxisstelle.
Okay.
Und ihre Beurteilung fließt halt stark mit ein. Ne? Also wie macht sich denn der Kandidat so im Leben? Ne? Wenn er aber außerhalb des Trainingsprogramms ist, außerhalb dieser in Anführungszeichen verschulten Geschichte im wahren Leben, wie ist denn der Eindruck von jemand Vereintem? Passt diese Person denn auch dazu, vereinigt zu werden? Ne?
Ja, und dann ist halt auch wieder die Frage, warum wird Jadzia Dex überhaupt da hinzugezogen, wenn sie ja doch als eventuell problematisch wahrgenommen wird? Man weiß ja, dass da ein Problem herrscht. Ich würde sie komplett, dass sie einen Wirt hatte, der hätte keiner sein sollen. Ja? Ist halt die Frage, ob das Gremium tatsächlich darüber Bescheid weiß. Ganz offensichtlich nicht, denn ich würde komplett diese Person aussparen, wenn ich weiß, die ist eventuell belastet.
Okay, na ich glaube, dass das, also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich dann jetzt nur dieser engere Kreis dieser vermeintlichen Ärzte zum Beispiel weiß und Dex ist ja ein sehr geachteter, eine sehr geachtete Person in jedem Wirtsleben, ne? Also er hat einen entsprechenden Lebenslauf, ne? Also wie gesagt, ehemalige Vorsitzende der Symbiosekommission, erfolgreich in diversen Karrieren.
Stimmt, jeder kennt sie, ne?
Jeder kennt Dex. Curzon hat ja auch sehr lange gelebt, von 2285 bis 2367, war Föderationsbotschafter, hat an Friedensverhandlungen mit verschiedenen Völkern teilgenommen, ist sehr bekannt in der Föderation, ist viel rumgekommen. Ne? Also ich glaube, da ist eine sehr hohe Achtung und ich glaube, dass so 6 Monate Juran im 23. Jahrhundert, selbst bei den Leuten, die das wissen, nicht so schwer wiegen, um Dex als Person auszuschließen, die ein in Anführungszeichen Praktikum, also so ein Bereichstraining, eine Beurteilung 2 Wochen, es sind ja nur 2 Wochen mal im Alltag, mitlaufen lassen. Also ich sehe es wirklich so als Praktikum. Ich weiß nicht, ob du auch Praktikantenerfahrung hast, aber
Habe ich auch, aber in der Tat, genauso empfand ich es auch, aber ich hätte es jetzt nicht so artikulieren können, wie du es tatst.
Und also ich habe sehr viel Praktikumserfahrung, also allein in meinem Studium war ein wahnsinnig hoher Praktikumsanteil und ich nehme auch gerne Praktikanten oder Mentees und ich kann das ganz gut nachvollziehen. Auch wie sie sich gefühlt hat, beispielsweise, weil bekannt ist, und ich dachte, darauf willst du hinaus, dass Curzon Dex oder dass Dex so generell in den letzten 300 Jahren sehr viele Kandidaten abgelehnt hat. Ich glaube, irgendwie so 58 Kandidaten abgelehnt hat. Und dass eben hier Arjun um Neuzuteilung gebeten hatte, weil er dachte, oh, da habe ich es besonders schwer, habe ich keine Chance, ist total streng und das wird nichts. Und sie muss sich ja in dieser Rolle auch neu finden. Ne? Also einerseits sagt sie am Anfang, ich bin ja Jadzia, ich bin ja ganz anders, ich bin nicht Curzon, ich will hier niemanden brechen, denn sie selbst war ja auch beim Bereichstraining bei Curzon und sagt, sie hat sich jeden Tag in den Schlaf geweint und ist abgelehnt worden von ihm.
Ja, aber aus einem ganz anderen Grund, als sie eigentlich erwartet hatte.
Ja, mittlerweile weiß sie das zwar schon an der Stelle in der Serie, warum, dass er sagt, ich war in dich verliebt und deswegen habe ich dich abgelehnt.
Ja, aber warum weiß sie es denn nicht, nachdem sie vereinigt wurde mit ihm?
Das habe ich auf jeden Fall gesagt, das ist nicht so klar, ne?
Genau.
Keine Ahnung. Also, aber spätestens nach eben dem Shintara, so heißt es nämlich, weiß sie das ja jetzt. Und dass sie das aber dem Arjun nicht auf die Nase bindet, das ist sehr verständlich für mich. Also, dass sie an ihrer alten Version dann festhält und sagt, ich weiß das nicht, ist halt einfach so gewesen. Aber das hat sie ja damals motiviert, ne, um dafür zu kämpfen, um zu sagen, ich kann das doch und ich bewerbe mich nochmal. Und sie ist die einzige oder die erste gewesen, die es dann tatsächlich dann doch geschafft hat beim zweiten Anlauf. Und wie sie sich da finden muss, ne? Wie sie dann zwischendrin merkt, hey, ich finde eben seine Motivation tatsächlich fragwürdig und ich glaube nicht, dass der weiß, wer er ist und ich glaube, der will hier nur das Ziel seines Vaters leben und danach hat er gar keinen Plan, der weiß überhaupt nicht, was er machen will und so jemanden kann man vielleicht keinen Symbionten geben. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich werde hier kritisch drauf gucken und das sagt sie ihm ja auch und dann fährt er sie an und sagt, ah, ich wusste, das ist typisch Dex, ja, ich bin ja quasi schon rausgefeuert und alles. Und wie sie sich ja in diesem Prozess auch finden muss als Dozentin oder eben als beurteilende Person, fand ich sehr nachvollziehbar. Kann ich gut nachempfinden. Ging mir auch schon so.
Ja, worauf wollte ich hin? Ich will auf gar nichts raus. Ich hab keinen Plan. Du hast den Plan.
Was?
Naja. Weil du fragtest, worauf ich hinaus wollte, so. Das sei nicht klar. Nee, ich hab überhaupt keinen Plan. Ich spreche nur Sachen an und du füllst sie mit Leben.
Okay.
Genau, Arjun. Also das ist halt so eine Sache gewesen. Er hat also dieses Verhältnis zwischen den beiden und dass man eben nochmal in Jadzia oder in Dex hineinfühlen kann, eher in Jadzia viel mehr, als sie eben noch nicht vereinigt war. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache, dass eben sie auch nochmal darüber spricht. Wer ist denn Jadzia unvereinigt gewesen? Und darüber haben wir relativ wenig erfahren bisher. Und fand ich in dieser Folge, der Trill-Kandidat hieß die, ganz schön.
Ja, das stimmt. Also da frage ich mich manchmal auch, wie das mit ihrem Leben überhaupt alles so geklappt hat. Ne? Weil als sie auf die Station kommt, ist sie, glaube ich, 28. Und sie hat 3 Jahre lang als Trill-Neuling verbracht. Also sie war ewig lange auch Kandidatin, wurde ja, wie gesagt, abgelehnt, dann hat sie es wieder versucht und so weiter. Und vorher hat sie ja auch die Sternflottenausbildung gemacht, hat auf der Erde mal gelebt und hat alle möglichen Abschlüsse gemacht. Mhm. Also,
du musst mit 12 Jahren angefangen haben, ne?
Ja, also, ne? Und dann sagt sie ihm quasi, und bevor ich vereinigt wurde, ich wusste nichts vom Leben. Und ich denke mir, okay. Na gut, okay. Ich meine, im Verhältnis zu dem, was sie dann an Erfahrungsschatz durch die Vereinigung erlangt, kann man das schon glauben. Aber vorher hat sie auch wahnsinnig viel gemacht.
Aber sagt sie nicht auch irgendwann, dass sie 2 Doktortitel hat? Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gehört. Und das ist dann natürlich, wie soll sie das denn noch gemacht haben? Dann hat sie mit 7 angefangen zu studieren.
Naja, wahrscheinlich dann im Rahmen der Sternflottenausbildung. Also ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben, sie hat Abschlüsse in, aus dem Kopf, Xenobiologie oder so. Irgendwo habe ich es stehen, keine Ahnung.
Wo ist der Michael?
Ich weiß es nicht mehr. Naja gut, also es werden eher nur die Besten der Besten genommen,
naja,
ne?
Okay.
Schon mal als Kandidat. Und dann musst du auch noch herausragend sein, also dass da Überflieger auftauchen, das ist schon klar.
Ja klar, ja, gut, sie ist ein Überflieger gewesen, das merken wir oder das hören wir ja immer wieder.
Ja.
Sie ist ja ganz
also
groß
so von gewesen. Also von ihrem Hintergrund, was sie schon alles auch erreicht hat, das erfahren wir auch in Staffel 1, Folge 8, der Fall Dex. Vielleicht hast du die Folge auf dem Schirm, da wird sie nämlich angeklagt für ein Verbrechen, das man Curzon Dex, also ihrem Vorgänger, vorwirft.
Ja, genau.
Und das fand ich auch spannend.
Sehr.
Denn, also die Diskussion, kann man denn einem späteren Wirt vorwerfen, was jemand vorher getan hat, ist schon krass. Also wer hat das denn getan? Wer war denn der Verursacher? Also sie gehen alle dann auch in diesem Prozess. Es gibt ja so eine kleine Anhörung, ob sie denn ausgeliefert wird. Und wenn sie ausgeliefert wird, wird sie dort zum Tode verurteilt, weil man legt, also wirft ihr vor, jemanden ermordet zu haben. Und da wird dann eben auseinanderdividiert, inwieweit sie, Jadzia, für Dinge verurteilt werden kann, die vermeintlich beispielsweise Curzon getan hat. Aber da wird komplett außer Acht gelassen, wo ist denn Dex? Na, also es ist halt auch wieder eine frühe Folge, es ist Anfang Staffel 1. Aber da frage ich mich dann halt auch, wieso wird nicht hinterfragt, ob diese potenzielle Tat nicht auch zum Beispiel von Dex ausgegangen hätte sein können.
Genau.
Und der ist ja noch da, ne?
Genau, naja. Das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, die sind ja vereinigt und da entsteht eine neue Person. Das wird, darauf wird ja immer wieder beharrt. Also in dieser Folge wird ja immer gesagt, ja, mit der Vereinigung von Jadzia und Dex entsteht ja eine neue Person. Das ist ja alles schön und gut. Aber damals ist ja auch eine neue Person entstanden. Und wer sagt denn, wie du es auch schon sagtest, wer sagt denn, dass der Symbiont nicht der Täter war?
Ja, also um es aufzulösen, es gab gar keinen.
Korrekt.
Ja, die Person ist gestorben, aber es kommt dann am Ende raus, die war selber der potenzielle Verräter. Also Curzon ist unschuldig, wollte aber nur die Witwe des Toten schützen, denn er hatte ein Verhältnis mit der Witwe. Und das respektiert auch Jadzia und hätte sich ja verurteilen lassen zum Tode, um auch das Ansehen und den Ruf der Witwe zu schützen und wird dann letzten Endes von dieser entlastet, ja.
Also so viel zum Thema allem Schutz dem Symbionten widerspricht ihm wieder so ein bisschen, wobei das halt ihre Entscheidung ist, nicht die Entscheidung des Gremiums.
Genau, aber es kommt auch jemand von Trill zu dieser Anhörung, um sie quasi mit zu vertreten. Mhm. Und da frage ich mich, wie geht man denn auf Trill mit sowas um? Gibt es da
sehr
keine Rechtsprechung? Hätte er da nicht das Gesetzbuch aus Trill auspacken müssen und sagen, also wir gehen damit so und so um, denn wir haben die Gründe, also diese Argumente hätte er zumindest mal bringen können, ohne dass ich Sisko die irgendwie aus dem Ärmel schütteln muss mit Hilfe von Bashir, die dann sagen, ja, das ist ja ein ganz andere Person, das kann man ja messen, das ist ja ein anderes Geschlecht, eine andere Erscheinung, die Blutgruppe ist anders, der Stoffwechsel ist anders, das Nervensystem ist anders, die Gehirnwellen sind anders. Und dann wurde ja aber auch gefragt, wie ist denn die, wie haben sich denn die Gehirnwellen des Symbionten verändert? Von Curzon Dex zu Jadzia Dex. Und dann heißt es, ja, das wissen wir nicht. Also ich glaube nicht, dass sich was verändert hat. Also Dex ist noch der gleiche. Mhm. Hm.
Ja, und das ist schon problematisch. Das Problem für mich an dieser Folge ist, dass die Folge mit dem eigentlichen Problem nicht umgeht. Sondern, dass die Folge einfach nur sagt, wir schaffen das Problem aus der Welt, indem wir es im Prinzip nur als verkanntes Problem wahrgenommen haben vorher und es ist überhaupt keins gewesen. Wir schaffen dieses Problem nicht aus der Welt. Und das ist für mich schon schwierig.
Das stimmt. Das passiert leider häufig, ne, dass eine sehr interessante Thematik aufgebracht wird und dann wird aber es irgendwie an einer anderen Geschichte abgearbeitet und das Thema gelöst oder die Episode damit beendet. Mhm. Und das ursprüngliche Thema ist noch gar nicht so richtig betrachtet.
Genau.
Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich nochmal gucke auf Wiedervereinigt, da hatten wir eben schon ausführlich drüber gesprochen, nur ganz kurz noch dazu, als Jadzia auf Lenara trifft und sie ja also die Liebe aus den alten Leben wieder aufflammt, da hat sich dann zum Beispiel die amerikanische Gesellschaft an dem Kuss aufgehangen und in manchen Staaten durfte diese Szene nicht gezeigt werden. Also Wahnsinn. Die Folge wurde geschnitten, ausgestrahlt, damit sich eben nicht zwei Frauen auf dem Bildschirm küssen.
Wahnsinn, echt.
Und eigentlich geht's doch in der Folge um was ganz anderes, ne?
Ja. Ja. Wahnsinn, also das ist wirklich bekloppt, ne? Wenn sich gut, das ist aber auch aus unserer Sicht, vielleicht sehen die Amis das ähnlich mit unseren Gebräuchen, aber das, wenn die sich gegenseitig abgeschlachtet hätten, dann wäre es voll in Ordnung gewesen. Finde ich furchtbar. Naja, also, okay. Die hatten sich damals im Fernsehen geküsst und es war halt ein großes, schwieriger Punkt, aber in der Tat, es ist total verkannt, dass es ja um was ganz, ganz anderes ging. Worauf wir aber eigentlich jetzt gerade hinaus wollten, oder worauf, ich vermute mal einfach, dass du darauf hinaus wolltest, war, dass,
worauf wollte ich hinaus?
Ja, das vermute ich jetzt mal einfach, dass Jadzia ja zu dem Wort von Curzon steht. Und das finde ich sehr, sehr beachtenswert, dass sie das, dass sie sagt, okay, auch wenn alle jetzt erstmal um mich herum behaupten, wir sind ganz verschiedene Personen und alles, ich bin aber immer noch an dieses Wort von mir selbst, nämlich von Curzon Dex gebunden. Wenn sie das selbst nicht so wahrnehme, würde sie ja eben nicht diese Bindung verspüren. Also wenn sie nicht dieselbe Person wäre in gewisser Weise, würde sie ja wahrscheinlich nicht diese Bindung verspüren. Nehme ich das richtig an, dass das eine Sache ist, die du vielleicht in Angriff nehmen wolltest?
Naja, gut, ich meine, das ist ja genau das, was uns ja die ganze Zeit schon beschäftigt, ne? Also, ob sie jetzt hier sich an das Versprechen gebunden fühlt oder ob sie die Liebe wieder spürt von Torias oder ob sie Charakter Chino als Esri bestellt, obwohl sie ihn gar nicht mag, nur weil den Curzon und Jadzia gerne getrunken haben. Das kommt ja irgendwie alles aufs Gleiche hinaus. Immer wieder dieses Betrachten, wer fühlt, wer redet hier gerade, wer bin ich gerade eigentlich? Mhm. Ja. Und das ist eben alles ineinander verwoben. Natürlich kann man es auseinander dividieren und auch für sich reflektieren, woher es kommt. Aber man entsteht eben doch als neue Person. Und daher ja auch dieses Symbolische, man nimmt einen neuen Nachnamen an. Es kommt kein dritter Name hinzu. Der Nachname, die alte Familie, fällt quasi weg. Also was heißt weg? Also man behält ja seine Familie durchaus, aber man verändert sich ja, ne? Und Esri zum Beispiel hat damit ja erhebliche Probleme, auch gerade im Umgang mit ihrer Familie oder mit Freunden, was sie am Anfang sagt. Mit ihrer Familie hat sie noch weiter zurückreichende Probleme, aber sie sagt ja auch, Freunde erkennen mich quasi nicht wieder und ich erkenne mich nicht wieder.
Verständlich, ne? Ich meine, wenn in meinem Kopf noch 7, 8 andere Leute wohnen würden, ja, da wird's eng, ne? Also ist so schon gerade nicht entrümpelt da oben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist, insbesondere wenn man nicht vorbereitet ist.
Ja. Noch ganz kurz, weil ich es hier noch entdecke, als auf der einen Seite, als das letzte, das noch nicht abgestrichen ist, weil du ganz am Anfang darüber gesprochen hattest, dass Trill ja quasi mäßig verwundbar sind oder auch vereinigte Trill, also quasi so verletzbar wie Menschen oder eben nicht verletzbar. Aber hier ist dann doch noch mal ein Moment, den fand ich interessant, in das Equilibrium ist eben ein potenzielles eine potenzielle Gefahrenquelle genannt worden, die sie als vereinigte Trill besonders treffen würde, allein durch das Wurmloch. Ne? Also als sie diesen Abfall dieses Wertes, also diese, wie sagt man da nochmal, dieses ISO.
Ja gut, das ist ein ausgedachter.
Ja, genau. Als dieser Nerventransmitter herabfällt, ist als potenzielle Gefahrenquelle das Wurmloch genannt worden. Und Sisko wird gefragt, inwieweit sie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass diametrische Felder bestehen, die das, die auf den Körper wirken einfach. Und das fand ich auch interessant, ne? Da macht man sich ja dann häufig dann nicht so Gedanken drum. Das, was für die einen in Ordnung ist, am gleichen Ort für die anderen nicht in Ordnung ist, was uns häufig so gezeigt wird als große Stärke, ne? Also alle haben irgendwie diese Krankheit, nur nicht der Vulkanier an Bord, oder alle haben das Problem, nur nicht, was weiß ich, ne? Also der Denubulaner auf Enterprise, der Einzige, der nicht betroffen ist, der wach bleiben kann und alle anderen müssen ins Koma versetzt werden oder. Also diese eine Besonderheit, die herausgestellt wird, die uns dann jetzt hier den Hintern rettet. Und hier ist es jetzt mal so, dass es eine potenzielle Schwäche ist. Ne?
Gut, das, ja, klar, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Wir fahren ja nicht das ganze Spektrum ab. Ja.
Genau, aber da muss man dann halt auch dran denken. Ne? Also, oder zum Beispiel, also was ich halt im Zuge meiner Recherche gesehen habe, ein Teil, ein Handlungsstrang einer Folge ist eben auch, dass sie einen kardassianischen Rattenbefall auf Deep Space Nine haben und sie versuchen, dem Herr zu werden, und alle finden es irgendwie nervig, oder auch Jadzia findet es total spannend, weil sie hat noch nie so eine gesehen und sie geht dann auch auf die Suche. Und dann hat O'Brien die Idee, man könnte ja so einen ganz hohen Ton durch die ganze Station senden, den kann man fast nicht hören, oder der ist gar kein Problem für uns. Und dann kommt aber Quark rein und hört den Ton und bricht unter Schmerzen zusammen und ist quasi für einen Moment lang taub und ist total verwirrt, ja. Und O'Brien denkt sich so, hä, was los? Also quasi dieser Hundepfeife-Effekt, ja. Und da hat sich dann vorher keiner Gedanken gemacht, ob die Frequenz für alle an Bord in Ordnung ist.
Ja, ne? Frequenz hin oder her, die haben einfach riesen Ohren, ne? Die sind, die Ferengi sind ganz Ohr, das kann man schon fast sagen, ne? Ja. Also, wohin ich aber eigentlich auch nochmal steuern wollte, war der Blutschwur. Und das ist, ich glaube, ich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, eben auch in Verbindung mit dem Schwur, den sich in der Fall Dex Jadzia ja gewogen fühlt, ist es dasselbe auch nochmal mit der Blutschwur, dass sie sich auch an diesen Racheschwur, den sie als Curzon, ich glaube auch als Curzon gegeben hat. Ja. Also Curzon ist echt schon ein ganz schöner Hallodri gewesen. Ne?
Ja gut, der hat auch sehr lange gelebt als Wirt. Ne? Wie gesagt, von 85 bis 23, 67, das war lange Zeit.
Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall hatte er Verbindungen.
Als Botschafter ist er sehr rumgekommen.
Ja,
ne?
Ja, wobei man als Botschafter...
Als Botschafter war er zum Beispiel an den Kitomea-Verhandlungen mit beteiligt, deswegen hat er ja diese guten Beziehungen und diese Freundschaften auch zu den Klingonen.
Ja, ja, aber sich dann in solche, also als Botschafter in solche Kleinkriegereien da hineinziehen zu lassen, gut, das ist aber der Way of Life. Ja, das ist aber schon auch ein bisschen der Way of Life von den Klingonen zugegeben. Ja, er ist ein Hallodri, er ist schon ein Typ, der alle Weltmeere bereist hat.
Ja.
Aber Jadzia sieht sich auch an diesen Schwur gebunden und muss sich natürlich erstmal vor den anderen Klingonen beweisen, dass diese Frau, dann plötzlich dann doch der harte Dex ist, den sie erstmal nicht auszustrahlen scheint, und geht dann eben mit, diese Rache zu vollziehen, wo das auch ein bisschen fraglich ist, ist das auch, sie ist ja immer noch ein Sternflottenmitglied, ne? Darf sie das?
Ich habe die Folge jetzt aktuell nicht nochmal geguckt. Ich weiß nicht, ob das thematisiert wird, ob sie dafür extra den Dienst quittiert, wie damals Worf, als er auf eigene Faust losgereist ist.
Macht sie nicht.
Macht sie nicht.
Nein, macht sie nicht. Sie spricht aber mit, wie heißt sie?
Mit Kira?
Mit Kira, ja, danke. Sie spricht mit Kira darüber, weil sie sagt, ja, du warst ja auch mal Attentäter. Wie war das denn für dich? So ungefähr. Ach so. Und Kira sagt, was? Was hast du vor? Nichts.
Ach, nichts.
Also so, das ist jetzt sinngemäß, so ganz grob, ne?
Ja.
Und als sie dann aber auch danach, nachdem, ich weiß auch nicht, ob das groß bekannt wurde, ne, dass ihr Patenkind gerecht wurde. Also nur nochmal, dass die lieben HörerInnen das wahrnehmen oder nochmal in Erinnerung haben. Es geht darum, als Curzon hatte er in Verbindung mit den Klingonen einen Patensohn und für dessen Tod durch die Hand des, ja dann eben zu tötenden, ist eben dieses Patenkind zu Tode gekommen. Und deswegen ist eben dieser Rachebund zustande gekommen, der Albino wird er genannt. Mhm. Es wurde dann ja auch theoretisiert, ob das vielleicht der Dingens ist, wie heißt er, aus
Discovery, der Albino.
Der Albino, ich komme gerade nicht drauf. Er ist ja wurscht. Jedenfalls, das wurde ja theoretisiert, ist er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, denn ist er dann tot. Hätte aber trotzdem sein können, aber dann wäre er super alt, ist er ja wurscht. Jedenfalls ist Jadzia.
Zeitkristalle.
Ja, okay. Nee. Zeitreise ist schwierig.
Mach das Fass gar nicht auf. Komm, weiter.
Das ist gefährlich. Also die Jadzia ist Patentante, in diesem Fall noch Patenonkel. Später wird sie halt Patentante gewesen sein. Oh, das ist, dafür muss noch eine Zeitform erfunden werden.
Oh, ich liebe das, ja.
Ja, weil sie ist ja dann, naja gut, also sie ist irgendwie auch noch Patentante, das wird ja auch anerkannt. Und geht dann eben mit den drei Klingonen dann eben auf diesen Rachefeldzug und die bekämpfen ja quasi ein ganzes Heer an Gegnern, ne? Und zwei fallen tatsächlich in dieser Schlacht. Einer kommt mit ihr davon. Auf jeden Fall kehrt Jadzia ja wieder auf die Station zurück. Und dann gibt es so einen merkwürdigen Moment mit Kira auf der Station. Sie schauen sich so an und Jadzia meidet den Blick von Kira. Und ich glaube, Kira weiß genau in diesem Moment, sie hat Rache genommen. Und nochmal, und dann taucht wirklich diese Frage nochmal vor meinem geistigen Auge auf. Ist das korrekt? Ist das richtige Verhalten eines Sternflottenoffiziers? Und ich habe Bauchschmerzen dabei. Es ist schwierig. Ne? Ja, da ist dieser Schwur und möglicherweise würde man auch einen diplomatischen Verstoß begehen. Aber diese Klingonen, die sagen vorher ganz klar, selbst wenn du das bist, und das erkennen wir an, wir sehen deinen Schwur als nicht mehr nötig. Sie geben ihr die Option zu sagen, nein, okay, das musst du jetzt definitiv nicht mehr tun. Wir werden das jetzt aber durchziehen. Und sie sagt aber, nein, ich bestehe drauf. Ist das Verhalten eines Sternenflottenoffiziers? Und meine Antwort wäre nein.
Ja, schwierig. Darauf gibt es, glaube ich, keine richtige Antwort. Das ist, ja. Also aus irdischer Perspektive würde man sagen, es ist so menschlich.
Ja, aber das ist sie ja auch nicht.
Das ist sie auch nicht, genau. Und sie fühlt sich als Trill an diese klingonische Ehre gebunden. Und das steht in dem Moment über ihrer Uniform. Ja.
Also es ist halt einfach nur sehr wahrzunehmen, dass dieser Schwur auch über ein Leben hinaus, nämlich ihr eigenes, bestehen bleibt. Und ihr auch noch so wichtig ist, dass, weil sie hätte da mal locker sterben können. Und wieder wird der Symbiont mal einfach in Gefahr gebracht.
Auf einem fremden Planeten, wo es keine Möglichkeit gegeben hätte, ihn gut wegzubringen.
Ganz genau.
Genau. Ja.
Und das ist.
Und ich bin mir sicher, dass das, wenn das die Kommission gewusst hätte, auch nicht gebilligt gewesen wäre. Aber was wollen die denn machen? Na, die können die ja nicht tracken. Also vielleicht schon, aber hätte man können. Naja, also was Star will man denn Trek. Machen? Na, also es ist wieder, es ist wieder genau die gleiche Situation. Du bist gebunden, verpflichtet, genau das gleiche ja auch mit dieser bescheuerten Anhörung da in der Fall Dex, ne? Wo sie ja auch um ihr Leben bangt, oder sie bangt nicht, aber ne, es hängt das Damoklesschwert über ihr. Und da müsste ja die Kommission eigentlich eingreifen und sagen, Moment, das ist ein Vorwurf, den Curzon betrifft und der lebt nicht mehr. Jadzia ist hier raus, alles für den Symbionten, das kann nicht sein. Ne? Ja. Ja, schwierig, sehr schwierig. Aber also gut,
ich glaube, es gibt keine klaren Antworten. Ne? Das ist
nein, nein, gibt es nicht. Also was uns auf jeden Fall dieses ganze Bild hier bisher zeigt, ist, dass es halt auch mit großer Inkonsistenz passiert ist. Es ist, wie sagt man so schön, historisch gewachsen. Die Autoren haben immer wieder was Neues hinzugefügt. Der Charakter musste sich entwickeln und also auch die Zahlen, die uns gezeigt werden, die uns gesagt werden, wie viel Drill-Kandidaten gibt es jedes Jahr, wie viel Symbionten gibt es potenziell jedes Jahr. Das ist alles von Folge zu Folge unterschiedlich. Sogar die Synchronisation hat hier auch schon um ein Zehntel manchmal reduziert. Mhm. Anstatt 500, also im O-Ton 5000 Kandidaten pro Jahr im Trainingsprogramm, macht die Synchronisation daraus dann mal 500. Wahrscheinlich haben die dann auch gesehen, dass diese ganzen Dimensionen alle nicht zusammenpassen. Also in jedweder Hinsicht wird hier halt immer weiter entwickelt und weiter gearbeitet. Und das ist ja auch sehr natürlich für eine Fernsehserie, ne?
Ja. Gut, also ich habe, also mir drängt sich irgendwie das Gefühl auf, dass das alles erstunken und erlogen ist, was die Trill sagen. Also nicht alles, sondern große Teile davon, weil ja. Was können wir denn überhaupt noch glauben? Ne? Es gibt viele Sachen, wo wir sagen, ja, okay, das ist jetzt so und so und dann ist es dann doch nicht wieder so. Ne? Also wir sehen die Trill am Anfang, also das widerspricht sich auf andere Art und Weise in TNG in einer gewissen Art und Weise. Da wird halt das Konzept uns vorgestellt und jetzt sehe ich mal diese Konzeptart einfach mal übertragen auf die neueren Trill und jetzt will ich mal auf die Äußerlichkeiten nicht eingehen, aber dort, und das ist ja das Schöne, dass man so dieses Kontroverse da auch nochmal auftun kann und diese ganze gesellschaftliche Sache und so, es wird ja immer mehr, aber dann widersprechen sich so Sachen und die widersprechen sich innerhalb dieser Gesellschaft oder diese Leute widersprechen sich auch innerhalb einer Folge und das ist so, oder vielleicht ist es mir auch einfach nicht gut genug erklärt gewesen. Also ich könnte damit echt gut leben, wenn die sagen würden, ja, okay, wir erklären das oder wir sind halt wirklich, oder die sagen halt von sich selbst einfach, wir sind leider dazu gezwungen, hier und da und dort Lügen zu fabrizieren, damit eben unser Volk ruhig bleibt. Das ist übrigens ein Vorgehen eines Diktators. Also das ist, ja, das finde ich schwierig. Ne? Also das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Das ist ganz klar eine verhohlene Diktatur. Wenn man dieses Mittel eines oder die Vergabe des Symbionten als eine Ressource auf diesem Planeten sieht. Und so empfinde ich das. Und wenn eben das einigen Trill, einigen Wirts, also potenziellen Wirten vorenthält und diese belügt, damit die ruhig bleiben. Also ganz klarer geht es nicht. Also das ist für mich eine Diktatur, auch wenn das jetzt nicht auf politischer Ebene, sondern auf Ressourcenverteilungsebene, ne, so Oligarchie ist. Ja, Oligarchie trifft es wahrscheinlich eher, ne? Das ist ja so ein Wirtschaftsding.
Wirtschaft. Ja. Ja. Gut, es betrifft halt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Wir wissen ja gar nicht, wie die sonst so leben. Wir haben von Trill, also vom Planeten selbst, ja so gut wie gar nichts gesehen. Wir kennen nur diese Strukturen um die Vereinigung. Das restliche Leben ist uns ja sehr fremd. Genau. Also gut, wir sehen einmal die Familie von Ezri, die besucht wird. Aber ansonsten, und ich glaube, die wohnen auch nicht mal auf Trill, die haben irgendwie so eine Bergbaugeschichte.
Ja, und wir schauen in das Wohnzimmer von dem Bruder von Joran hinein. Aber er hält wirklich nur einen kurzen Moment, aber das ist halt alles, ne?
Ja. Ja, aber von der Gesellschaft wissen wir halt sonst nicht so viel. Und das ist ja nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, die vereinigt sind. Und darum dreht sich das ja alles jetzt hier, ne? Ansonsten erfahren wir von Trill nicht so viel. Wir wissen, dass die Meere wohl violett gefärbt sind. Da habe ich die Folge Staffel 3, Folge 11, Gefangen in der Vergangenheit, Teil 1. Also beziehungsweise ich habe beide Teile nochmal gesehen, war sehr schön. Kann ich auch empfehlen, einfach nochmal zu gucken. Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen in den USA. Ansonsten sehen wir oder erhören wir nur davon, dass es wunderschöne Eisklippen gibt, die Jadzia so gerne besucht hätte in Equilibrium, genau. Dann sehen wir einmal einen schönen Holo-Abend für Kira, also auf der Station in der Holo-Suite, die hopsischianischen Bäder. Also im Grunde geht es darum, du läufst da in der Badehose und im Badeanzug rum und man sieht einmal schön Drillflecken von Kopf bis Fuß.
Ah, okay.
Lässt sich massieren und lässt sich im Spa einfach gut gehen. Und dann erfahren wir noch, das finde ich auch ganz schön, wenn es nochmal auch in andere Serien geht, dass Polytech Das wird erwähnt dort, also in Picard, sehen wir auf dem Borg-Kubus in Karten und Legenden ja auch eine Trill. Und deren Name ist so unfassbar schwer auszusprechen. Ich versuche es jetzt erstmal gar nicht. Und die ist eben dort aus dem vom Polytech. Und dann kennen wir vom Wissenschaftsministerium eben auch noch Linara Khan, von der wir ja schon ganz viel gesprochen haben, wo eben dann kurz auf der Kippe steht, ob sie von der Trill-Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn sie ihrer alten Liebe nachgehen. Und da eben noch anderen Wissenschaftlern. Und die sehen wir eben nur, aber wir sehen eben sonst nichts davon, ne? In Lower Decks sehen wir auch eine Trill, von der erfahren wir auch so gut wie nichts. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschlagen, ob wir den Namen alleine schon wüssten. Ich sitze gerne mal auf der Brücke an der Ops. Und
doch. Ach, du meinst die Liaison von Rutherford ganz am Anfang. Ist das nicht die?
Ist das sie?
Ich glaube schon.
Oder bin ich jetzt gerade nicht?
Dann
hatten die ein Date.
Ja, genau.
Da würde ich den Bogen auch im Anblick, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir über so ein Thema jetzt so lange sprechen werden.
Ich auch nicht.
In Anbetracht der Zeit, wir können ja gleich nochmal gucken, ob du noch sonst was hast, aber jetzt eben ganz aktuell die letzte Folge Discovery, da haben wir ja was Neues erfahren. Und das war ja auch der Grund, weil wir wussten durch die Trailer, dass Trill wieder ein Thema sein wird. Jetzt in Star Trek haben wir uns das Thema ausgesucht. Und da habe ich gedacht, das wäre ganz schön, wenn wir nochmal gucken, was wissen wir denn überhaupt von den Trill und wo stehen wir denn da? Und wir haben ja jetzt gesehen, es ist so ein buntes Bild mit so vielen Korrekturen und Neuinterpretationen. Also, dass ich ehrlich gesagt noch mal etwas milder damit umgehen kann, was uns jetzt in der letzten Folge gezeigt wurde. Denn wir haben jetzt hier einen Menschen gesehen, wo ist mit einem Trill vereinigt, was ja in Odern der Sonderbotschafter unserem lieben Riker so gar nicht gut bekommen ist. Ne? Ja, und hier ist Adira, die mit Admiral Senna Tal vereinigt ist. Und
zumindest sagt sie das, ne? Müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen.
Genau, und weil es sich, in dem Zusammenhang möchte ich noch kurz erwähnen, wir sagen jetzt gerade sie, weil im englischen Original wird eben auch tatsächlich sie gesagt, also she. Aber Adira wird, zumindest so ist es angekündigt, ein non-binary Character sein und geschauspielert von Blue Del Barrio, eben auch einer non-binary Person, die selbst als Say und Sam bezeichnet werden möchte. Und das tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das im Deutschen irgendwie zu übersetzen, weil wenn ich auch da sie sage, dann ist es ja, also im Deutschen ist es einfach uneindeutiger. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sie sagen.
Jetzt meine kurze Frage. Ich weiß ja nicht, die Ngoye, das ist ja die im Prinzip die Repräsentantin der Erde. Weiß sie von der Non-Binarität, was ist das für ein Wort? Weiß sie von den Geschlechtsmerkmalen von Adira überhaupt nichts?
Ich weiß es nicht. Das hat uns diese Folge ja noch nicht so richtig erzählt. Und ich hatte das Gefühl, dass es durchaus so sein kann, dass es eben kein Outing dahingehend gibt, weil als das dieses Vier-Augen-Gespräch mit Paul Stamets war und Paul eben auch seinen Arm zeigt, wo der Anschluss ist für den Sporenantrieb und Adira fragt, wie ist denn das, gibt's noch mehr, die sind wie du? Und er sagt, nein, ich bin der Einzige, ne? Und dann sagt Adira, ja, das kenne ich sehr gut oder so ähnlich, ne?
Vielleicht spielt sie darauf an,
ist. Genau, und ich hatte das Gefühl, dass es durchaus dann sein kann, dass es heißt, das ist auf der Erde nicht bekannt, wie Adira sich empfindet oder lebt. Und vielleicht ist das jetzt gerade auch erst ein Thema geworden durch den Trill-Symbionten. Wir wissen darüber einfach nur jetzt gerade mal gar nichts. Was wir wissen ist, es scheint Adira sehr gut zu gehen, also körperlich gibt es da gerade keine Probleme, aber es gibt keinen Zugriff auf die Erinnerungen von Admiral Senna Tal.
Ja, was ein bisschen merkwürdig ist, weil ja Riker sofort auf die Erinnerungen der anderen Wirte zugreifen, also des Symbionten zugreifen kann.
Ja, und wir wissen ja, also da gibt es ja eher noch diese parasitäre Einstellung. Also Riker ist ja dann auch gar nicht mehr anwesend, während bei den Deep Space Nine Trill wissen wir ja eigentlich, bei Vereinigung entsteht dann halt, ich sag mal, ein neues Selbst durch das Zusammenführen dieser verschiedenen Erfahrungen und Charaktere. Und hier ist es eben ja eine offenbar unterdrückte Geschichte gerade. Und ich bin mir unsicher, inwieweit wir jetzt schon in die Trailer gucken sollen, ob unsere Zuhörer, vielleicht sage ich einfach,
ja, genau.
Überspringt mal. Das einfach jetzt oder schaltet schon mal aus. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Also in den Trailern sieht es so aus, als ob wir tatsächlich Trill und die Höhlen von, wie heißen sie nochmal?
Makala
besuchen und Adira eben in dieser milchigen Flüssigkeit schwimmen wird. Und ich vermute mal, dass eben genau so was Ähnliches passiert wie vorhin, also was worüber wir gesprochen haben mit Jadzia Dax, als es darum ging, Juran wieder ins Bewusstsein zu rufen. Also dass hier quasi durch Kommunikation mit den Symbionten in den Becken das geöffnet wird, dieser Zugang. Und dann gibt es ja noch den angekündigten Trill-Charakter, den ich dann vermute als Guardian in diesem Setting, gespielt von Ian Alexander, was ich übrigens also wundervoll finde. Ich meine, natürlich ist der Name eines Schauspielers nicht ausschlaggebend dafür, eine Rolle in Star Trek zu bekommen. Aber Ian Alexander ist der Name des einstigen Sohnes von Deanna Troi in TNG, das Kind, erste Folge, zweite Staffel, als ein Energiewesen einen Lebenszyklus eines Humanoiden nachempfinden will und sich also in Deanna festsetzt und ja, sie quasi befruchtet und sie ein Kind austrägt. Das ist Ian Alexander, ihren Sohn Nancy nach ihrem Vater. Und das ist also so ein lustiger Zufall, dass jetzt ein Realname entsprechend auch genauso ist.
Ach, das haben seine Eltern, ihre Eltern, doch sicherlich, ja, das ist gerettet. Die wollten ihn oder sie im Star Trek Kosmos haben.
Bei Ian Alexander handelt es sich ja um eine Transperson und die bevorzugten Pronomen sind er oder say und weiß ich nicht, ob das dann nicht ein selbst ausgesuchter Name ist, aber ich vermute mal nicht, dass der aus Star Trek inspiriert wurde, ne?
Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, man würde ja keinen Toten. Ah, das wäre unschön, ne?
Also das ist halt auch eine Thematik, die bei den Trill angesiedelt ist, was im Fandom und da auch gesellschaftlich betrachtet wurde, die Geschichte mit der Geschlechtsidentität, also durch den Wechsel des Symbionten in verschiedene Wirtskörper wechselt ja dann auch das Geschlecht. Also man sagt ja nicht nur, zum Beispiel jetzt Dax darf immer nur, weil zum Beispiel der erste Wirt eine Frau war, immer nur eine Frau sein. Mhm. Es gab ja durchaus auch männliche Wirte. Und da war in der Vergangenheit so ein bisschen das Empfinden, dass es ja quasi wie eine Transperson ist. Und das stimmt natürlich so nicht, aber die Verknüpfung war halt in der Vergangenheit da und vielleicht ein gewisses Empfinden von ein Stück weit des Repräsentiertseins. Und jetzt hier mit diesen beiden neuen Charakteren, also mit Adira und mit Gray, also dem Trill Gray, gibt es jetzt hier tatsächlich mal das Aufnehmen, auch durch ein Repräsentieren, das der Schauspieler oder die Schauspielerin oder Xi-Schauspieler tatsächlich auch die Geschlechtsidentität mitbringt, die Rolle verkörpern soll. Und das ist letzten Endes das, was eigentlich meiner Meinung nach immer am besten ist, auch wenn zum Beispiel, ich sag mal, ist jetzt ein ganz anderes Thema, ich möchte das nicht in einen Topf schmeißen, aber zum Beispiel, wenn behinderte Menschen im Film dargestellt werden sollen, es ist immer unglücklich, wenn nicht behinderte Menschen diese Rollen verkörpern. Oder wenn andere Hautfarben dargestellt werden sollen, irgendjemanden anzumalen, das ist einfach ja schon geschmacklos. Und so ist das hier eben auch zu werten, ne? Warum gab es denn da bisher kein Bewusstsein dafür, dass eine Geschlechtsidentität auch genauso am besten dargestellt werden kann, wenn die Person, die diese Person wiederum spielt, das auch mitbringt, ne?
Wobei ich ja generell der Meinung bin,
Star Trek jetzt hier neue Wege.
Ja, wobei ich generell der Meinung bin, dass das Geschlecht bei der Wahl eines Schauspielers keine Rolle spielen sollte. Ist natürlich schwierig, wenn man eine Romanze, wobei das gibt's ja auch intergeschlechtlich, auch homosexuell und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt den meisten Leuten einfach nicht zugänglich genug und ich vermute mal, dass es deswegen sogar immer gemacht wird, dass es deutlich ist, bäumelt sich was auf. Ja, den hatte ich nämlich im Hinterkopf, ne? Da baut sich was auf und alle hatten so gesagt, okay, alles klar. Die Romanze ist vorhergesehen und die ist vorhergesehen und das ist halt schon furchtbar. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es diese Gründe sind, dass man, ich sage jetzt mal, die normalen heterosexuellen Beziehungen vielleicht, also die meisten Menschen, vielleicht leichter sich vorstellen können. Das ist ein breiteres
Spektrum. Ja, du hast jetzt gerade auch normal gesagt. Also normal ist, was ist schon normal, ne? Aber ja, die hetero,
mit Norm meine ich halt, genau,
die,
richtig,
die
genau.
Mehrheitsgesellschaft irgendwie vor Augen hat, ja. Mhm.
Und das meine ich überhaupt nicht vorwerfend, überhaupt nicht.
Ja.
Sondern einfach was die Mehrheit der Menschen für normal hält. Und das ist halt leider so. Aber wie gesagt, wir sind ja offen genug und wir wissen halt, dass das eben nicht nur darauf abzielt. Ich persönlich bin ja halt der Meinung, dass das Geschlecht bei der Wahl eines Schauspielers nicht oder überhaupt keine Rolle spielen sollte. Was ja auch, wie heißt das hier mit den Zylonen, wie heißt denn, jetzt komme ich gerade nicht drauf.
Ah ja, Starbuck meinst du,
genau, die Besetzung? Genau, Starbuck. Ja, genau. Und viele haben gesagt, was soll das denn? Ich habe gesagt, tolle Entscheidung. Super, fand ich richtig gut.
Ja, einfach nochmal den Blick weiten und zu sagen, warum eigentlich, ne? Ja,
und warum eben nicht, ne?
Ja, warum eben nicht, ja. Und das ist eben auch tatsächlich in Deep Space Nine hier passiert, in dieser Folge wiedervereinigt. Also ursprünglich war angedacht, dass dieses Aufeinandertreffen von jetzt ja Lenara eigentlich hätte ein Mann sein sollen. Also früher war Torias mit, wie heißt sie nochmal, Nila oder so ähnlich. Also ihr wisst schon, was ich meine.
Partnerin damals, ja.
Genau, mit seiner Frau, ne? Und dass jetzt quasi nur die Geschlechter halt getauscht sind. Also jetzt ist eben nicht mehr Torias Dex, sondern Jadzia Dex. Jetzt ist es eine Frau, der Dex-Symbiont, und bei dem Khan-Symbionten genau auch immer andersrum. Und dann hat man sich gefragt, warum eigentlich? Also es wäre doch nochmal viel spannender, wenn jetzt da tatsächlich eine weibliche Khan auf die Station kommt. Und dann haben sie das gemacht. Und wie gesagt, das hat ja in den USA dann dazu geführt, dass in manchen Bundesstaaten die Folge nicht komplett gezeigt
werden
konnte.
Ne? Wahnsinn, ja. Echt bekloppt. Ja. Na gut.
Tja, sehr spannend alles. Also es wird sehr spannend. Ich bin gespannt. Nochmal, um es nochmal zu sagen, wir sind gespannt.
Ja, das sind wir.
Was am Freitag da über den Netflix-Bildschirm flattern wird. Denn ich bin mir sicher, das wird jetzt hier relativ schnell weitergeführt werden. Also wahrscheinlich wird Adira ja direkt an Bord der Discovery bleiben. Mhm. Und es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir wahrscheinlich Trill besuchen. Denn das Wissen, das eben Admiral Tal hat über den Verbleib der Föderation, ist ja essentiell für unsere Handlungen. Und das muss so bald wie möglich wachgekitzelt werden, zugänglich gemacht werden für Adira.
Genau, ich würde ganz gerne auch wirklich erfahren, was denn überhaupt der Grund ist, warum der Admiral Tal für tot gehalten wird. Ich meine, er sei in einem Shuttle-Unfall ums Leben gekommen und dann plötzlich taucht er dann doch wieder auf der Erde auf im Körper einer 16-Jährigen, wenn er aber schon 12 Jahre lang, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt der direkt Nächste wird ist, ne? Wenn aber sie der direkt Nächste wird ist, dann ist der Symbiont in einem Alter von 4 Jahren eingepflanzt worden.
Okay, ja, das wissen wir alles noch nicht, ne? Wir wissen nicht, ob der Todeszeitpunkt wirklich stimmt. Also vor 12 Jahren hat er dieses Signal gesendet. Wurde denn auch gesagt, wann er gestorben ist? Erst vor wenigen Jahren, dachte ich, vor zwölf Jahren oder so.
Vor 12 sagte sie, glaube ich, oder?
Nee, vor 12 gab es das Signal. Ich bin mir nicht sicher, wann.
Okay, ja, möglich.
Ich muss
ja,
die Folge nochmal gucken.
Ja, du hast recht.
Mir nicht sicher, wie lange er schon als tot gilt. Er war auf der Erde, er ist auf der Erde wohl gestorben und und dann kommt jetzt eben raus, Admiral Tal war dann wohl ein Trill, ein vereinigter Trill. Mhm. Also so erkläre ich es mir. Das muss natürlich auch nicht so sein. Es kann ja auch sein, dass es ein vereinigter, ich weiß nicht was war, Mensch, keine Ahnung. War halt bisher nicht zu denken. Ne?
Und oder jetzt, in irgendein anderes Wesen. Denn wir wissen ja auch, entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, aber wir wissen ja auch noch nicht mal, ob Adira ein Mensch ist. Liegt zwar nahe, aber wir wissen es nicht.
Ja, wissen wir auch nicht, genau. Ja, es ist sehr viel Offenes, bleibt abzuwarten.
Ganz spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Also Discovery und Trekkipedia. Und ich hätte es nicht geglaubt, dass wir über eine Spezies und über die Trill 3 Stunden lang sprechen werden. Ja. Ich hoffe, es war nicht langweilig zu hören. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, drüber zu sprechen.
Ich auch, ja.
Und ich bin froh, dass wir das Thema so eingegrenzt haben. Wir haben uns ja jetzt noch angenähert die letzten Male und haben versucht, immer weiter einzuschränken, damit wir auch wirklich eine Chance haben, eine hörbare Folge zu produzieren. Und wie gesagt, ich bin baff, dass wir jetzt 3 Stunden über die Trill gesprochen haben. Wow, wow, wow.
Ja, das ist wahr. Also ich habe auch gedacht, naja gut, also ich muss ja auch ein bisschen mit meiner Familie absprechen, wie ich denn hier und wie lange aufnehme. Und es darf ja auch nicht zu laut im Hintergrund sein. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch ruhig stellen kann. Dass das letzte Mal 4 Stunden lang wurden, das war schon ein bisschen grenzwertig. Und ich habe gedacht, naja, mein Gott, wir sprechen über eine Spezies. Wie lang kann das denn wohl dauern?
Ich habe gedacht, 1,5 Stunden, maximal 2.
Und was wissen wir denn über die Trill? Kann ja nicht viel sein.
Vielleicht haben wir einfach das Wenige, was wir wissen, totgeredet. Ich weiß es nicht. Ja, also schreibt uns das, schreibt uns eure Meinung, sagt uns, teilt uns mit auf den verschiedenen Wegen, zum Beispiel auf unserer Seite trekkipedia.podigee.io oder auf Twitter @trekkipedia oder andersartig, wie auch immer. Vielleicht sind wir irgendwo in der gleichen Schattenredaktion oder. Wir werden sehen und wir freuen uns auf eure Kommentare.
Genau, so sehe ich das auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört, wenn ihr es denn ertragen konntet, was ich denn so von mir zu geben habe. Tanja kann wenigstens ja noch ein bisschen Inhalt liefern, ne? Ich bin ja nur mit meinen Hirngespinsten dabei, aber gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ne? Bis dahin, lebt lang und sprachoptimiert, kann ich das hier sagen, ne?
Auf jeden Fall, das kannst du hier auch sagen. Lebt lang und im Frieden. Cholantru.
Ja, genau. Macht es gut.
Pella Joy. Tschüss.
Köppler, bis bald.